Der Politikgeflüster Podcast.
Rom fühlte sich an wie eine Geisterstadt.
Das Virus, das die Welt verändert hat, ist gerade mal 100 Millionstel Millimeter klein. Es hat sich rasend schnell auf der Erde verbreitet und in den Atemwegen von über 60 Millionen Menschen festgesetzt.
Also ich würde sagen, ich rede seit letztem Sommer davon, dass wir die Infektionszahlen niedrig halten.
Das stimmt,
sollten.
Aber ganz besonders Ariane.
Und da kam das in den Medien noch mal stärker vor, aber die Wissenschaft hat ja auch schon im letzten Herbst klar gewarnt, die Zahlen steigen und je früher wir handeln, desto mehr Menschenleben können wir retten und je konsequenter wir handeln, desto kürzer dauern diese Maßnahmen auch. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, was passiert ist. Es wurde zögerlich gehandelt, man hat mal geschaut, wie sich die Zahlen entwickelt haben und gesagt, gut, in zwei Wochen schauen wir mal, wie es aussieht. Aber es gab nie diese langfristige Perspektive oder ein klar formuliertes Ziel, wo wollen wir eigentlich hin in diesem Land und was sind denn Strategien, die gut funktioniert haben?
Ich glaube, dass man damit mehr Schaden auch im Vertrauen und natürlich auch im Bereich der Pandemie erreicht hat.
Melanie Brinkmann ärgert das. Die Braunschweiger Virologin war eine von vielen Expertinnen und Experten, die vor den Öffnungsschritten gewarnt haben. Bereits im Januar sei klar gewesen, dass Mutationen des Coronavirus im Umlauf seien, sagte sie. Und Lars Kretschmer stellvertretend die Leviten.
Man hätte die Ausbreitung dieser infektiöseren Variante aufhalten können, wenn man es gewollt hätte. So, jetzt hat man es nicht. Und jetzt hat man noch einen draufgesetzt und gesagt, die Zahlen steigen wieder. Öffnen wir doch trotzdem. Ich kann es nicht verstehen. Und ich kann es nicht verstehen. Wir machen denselben Fehler immer wieder.
Eine Produktion des Ernst-Haeckel-Gymnasiums.
Annalena Baerbock weiß, sie hat Stärken, Sympathie, Präsenz, Fachkompetenz, Frau, Mutter gar, neue Generation, perfekte Kandidatin, aber vollkommen unerfahren. Das wäre jetzt also in Regierungsämtern unerfahren. Sie hat nie ein Bundesland regiert, kein Ministerium, kein Landratsamt, nicht mal die das Dorfbürgermeisterei ihres Heimatortes.
Boah, jetzt werden Sie aber wirklich ganz kiebig.
Nein, das ist natürlich eine wichtige Sache, wenn Sie nur Dritter werden wollen, wie das bisher immer war bei den Grünen, dann ist das nicht so wichtig. Aber jetzt geht es um das Bundeskanzleramt und da muss sie gegen Biden und Putin und Erdogan anstehen. Dann fragen die Leute schon, hast du denn überhaupt Regierungserfahrung?
Das CDU-Präsidium hat neulich erst gesagt, wir nehmen die olle Kamelle hier als Kanzlerkandidat. Er ist nicht richtig prickelnd, das geben wir gerne zu. Was willst du machen? Er ist Chef der CDU und alle so. Ja, müssen diese Deppen echt den Laschet nehmen, bei dem die Beliebtheitswerte gerade in den Keller gehen. Seine Chancen sind so klein und trotzdem soll er sein. Die Grünen wird das sicher freuen.
Bitte?
Auch nix.
Jetzt sind sie völlig bekloppt. Jetzt spielen sie schon Horseland in diesem Podcast. Das hat aber einen guten Grund, denn dieses Horseland basiert auf Horse Race. Und Horse Race steht für Pferderennen oder in der Politikwissenschaft darauf, dass eine starke Konzentration stattfindet nur auf Kandidatinnen und Kandidaten in den Medien und nicht unbedingt auf die Inhalte. Und ehrlich gesagt machen wir heute genauso was. Auch wir gehen heute in das Horse Race und schauen uns die Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl an. Ja, und damit herzlich willkommen zur 10. Ausgabe des Politikgeflüster-Podcasts. Und heute zu einer ganz besonderen Ausgabe, denn einerseits wollen wir den Rückblick wagen auf 14 Monate oder 16 Monate oder 15, je nachdem wie es gerechnet wird, Corona. Und andererseits wollen wir den Ausblick wagen auf die Bundestagswahl. Angekündigt für heute war eigentlich der Rückblick zusammen mit Melanie Brinkmann. Da gab es dann so ein paar terminische Schwierigkeiten und Krankheiten auf beiden Seiten. Aber das holen wir nach, keine Sorge, im September. Dafür haben wir für die Bundestagswahl heute nachher Albrecht von Lucke zu Gast, der mit uns so ein bisschen auf die Kandidaten schaut und wir müssen mal schauen, ob wir ihn dann dabei bremsen können. Gleichzeitig ist das heute auch deshalb eine besondere Ausgabe, weil es die 10. Ausgabe ist und wir damit eigentlich so ein kleines Jubiläum feiern. Denn als dieser Podcast im September gestartet ist, mal auch abgesehen davon, dass er noch ein bisschen anderen Sounddesign daherkam, ja, da glaube ich, hätten wir nicht gedacht, dass wir heute bei 10 Ausgaben stehen. Und ich glaube, wir hätten auch nicht gedacht, dass wir bei dieser Höreranzahl stehen, bei der wir stehen. Insofern ist heute inhaltlich als auch praktisch so ein kleiner Punkt zum Verweilen. Ich glaube, das sollten wir auch mit ansetzen. Und das kann ich jetzt schon mal sagen, wer den Schritt übergeht oder mit Kapitelmarken arbeitet und springt mal zum Outro heute. Hört euch das Outro mal an. Das soll diese 10 Ausgaben Politikgeflüster-Podcast so ein bisschen erfassen. Bevor wir inhaltlich starten, starte ich aber mit einem ganz kleinen Rausblick schon mal. Denn es ist auch heute unsere letzte Ausgabe für dieses Schuljahr. Ja, Brandenburg hat früh Ferien. Wir sind nicht Bayern, wir sind nicht Baden-Württemberg. Aber wir haben uns was überlegt für den Sommer. Und zwar werden wir im Sommer eine Reihe mit dem wunderbaren Namen Corona und starten. Das heißt, in jeder Woche am Montag um 4 wird eine neue Ausgabe veröffentlicht, in der wir in 45 bis h-Minuten offen auf verschiedene Schwerpunkte schauen, die das Coronavirus bedingen. Das heißt, wir schauen uns an, was hat Corona gemacht mit der Jugend, was hat das gemacht mit Religion, was mit Sport, was mit Medien und. Da wird jede Woche eine neue Ausgabe erscheinen. Plus noch eine kleine Sonderfolge ganz am Ende, sodass also auch im Sommer nicht auf uns verzichtet werden muss. Wir werden nur etwas kürzer, zumindest theoretisch. Praktisch, na, sei das mal dahingestellt. Wie immer kommt es über den gleichen Feed, also wird automatisch in den Podcatcher hineingespielt. Gut, dann lass uns aber inhaltlich starten. Und wie immer ist das Wichtigste in diesem Podcast nicht ich. Ich bin hier nur der nett begleiten darf, sondern das Wichtigste sind diejenigen, die hier diskutieren. Und ich habe heute mir gedacht, wir starten mal mit keiner inhaltlichen Frage, weil das wir, glaube ich, nachher genug inhaltliche Punkte haben, sondern wir starten mit einer ganz allgemeinen Frage. Und deshalb würde ich unsere Teilnehmerinnen, Diskutanten, Flüsterer, wie auch immer, heute die Frage stellen, 10 Ausgaben Politikgeflüster-Podcast. Ihr seid jetzt Podcast-Profis. Was war für euch quasi die größte Überraschung? Und LZ beginnt.
Hallo, ich bin LZ, wie Herr Kabe schon gesagt hat. Und er hat auch vorhin schon angesprochen, dass wir niemals gedacht hätten, dass wir bei so einer hohen Höreranzahl stehen. Und das überrascht mich jedes Mal wieder, wenn Herr Kabisch uns ein paar Updates, sag ich mal, zu den Download-Zahlen gibt oder auch wie viele uns verfolgen. Und das hätte ich niemals gedacht, dass wir so gut ankommen.
Ja, ich bin LP und neben den natürlich sehr positiven Feedback-Mails und den Zuhörerinnen hätte ich auch nicht gedacht, dass mir der Podcast selber so wichtig wird. Ich muss sagen, während der Prüfungszeit, der Abi-Prüfung, haben wir ja nun eine kleine Pause eingelegt mit den Aufnahmen. Und da tatsächlich nach ein paar Wochen dachte ich mir so, habe ich irgendeine Aufnahme verpasst? Irgendwie fehlt hier was.
Ich bin LD und ich finde es immer wieder erfrischend, dass so diverse Meinungen hier in dem Podcast auftreten und dass man auf einem so hohen fachlichen Niveau diskutieren kann und eben auch diese konstruktive Kritik dafür von Ihnen Hörern bekommt.
Ja, ich bin EN und ich schließe mich erstmal allem Gesagten an und würde hinzufügen, dass ich es immer faszinierend finde, so persönliche Mails zu bekommen. Also wir kriegen ja teilweise wirklich auf die Person zugeschnittenes Feedback. Und das ist wirklich sehr hilfreich und sehr aufbauend und einfach sehr schön, das zu sehen als Resonanz.
Hallo, ich bin LH und ich würde soweit erstmal allem Gesagten zustimmen. Ich war ja von Anfang an nicht mit dabei. Ich bin dann später mit dazugekommen und ich hätte halt auch nicht gedacht, dass mir das selber Spaß macht und dass ich es interessant finde. Weil durch die unterschiedlichen Meinungen kommt man nochmal in eine andere Diskussion. Das kann man so im Unterricht gar nicht ermöglichen. Und somit finde ich das doch eine erfrischende Nebenbeschäftigung, obwohl es doch irgendwie mit der Schule zu tun hat.
Hallo, ich bin JS und ich habe jetzt euch allen zugehört und ich muss euch allen absolut zustimmen. Ich bin aber immer noch dabei, das Intro einfach zu verarbeiten. Also, was auch immer das gerade war. Ich glaube, was mich am meisten überrascht hat, sind wirklich, wie LZ und auch andere schon gesagt haben, die HörerInnen-Zahlen. Wir kriegen da manchmal um 5 Uhr morgens in unseren Teams-Chat irgendwelche Updates und bin ich immer noch im Halbschlaf und denke mir so, hat er da irgendwie eine 0 zu viel hingeschrieben? Meistens ist es nicht der Fall, von daher, das ist schon sehr beeindruckend und dafür bedanken wir uns natürlich alle auch bei Ihnen.
So, jetzt kam noch jemand als Nachzügler, nämlich AHA, die in unserer Vorbesprechung nicht dabei war. Aha, auch an dich wäre die Frage, du hast ja, glaube ich, mitbekommen, was war für dich die größte Überraschung, 10 Podcast-Ausgaben?
Also, das fällt mir jetzt sehr schwer, das so pauschal zu sagen, aber insbesondere in unserer letzten Folge hat mich die, oh Gott, unsere letzte Folge kommt jetzt im Sommer online.
Richtig.
Naja, in einer unserer eigentlich in allen Folgen hat mich überrascht, wie sehr mich die Gäste beeindrucken mit dem, was sie sagen und wie stark ich manchmal doch zum Nachdenken angeregt werde und ja, dass ich meine Meinung zu einem Thema komplett verändern kann, einfach nur durch eine ja so vielschichtige Diskussion. Ja, das finde ich wirklich schön.
Weil jetzt heute erst nochmal auf das Intro verwiesen hat, dieses Horseland, also diese Musik aus dieser Serie, habe ich quasi adaptiert. Also den Begriff Horse Race gibt es wirklich, es ist nicht irgendwas Ausgedachtes, in Amerika durchaus oft benutzt. Und diese Serie hinterlegt den Ton, das habe ich tatsächlich von Thilo Jung geklaut, der das immer gemacht hat. Und wenn Hans dabei wäre, würde er das wissen, weil mittlerweile sprechen sie ihre Gäste auch immer auf Horse Race an. Und da muss man immer diese Melodie im Kopf
haben. Ist schon okay, ich habe mich nur extrem erschrocken. Ja, alles ich dachte gut. Nur, bei mir auf dem Handy läuft irgendwas im Hintergrund.
Wenn bei dir auf dem Handy Horse Race läuft, dann wäre das, glaube ich, schwierig.
Jeden Tag, jeden Tag.
Und irgendwie ist es gerade auch Gottes Fügung, dass genau in diesem Augenblick, wo wir über Horse Race sprechen und über diese Melodie, Hans dazukommt. Also als wenn es irgendwie von Gott so gewollt gewesen wäre. Auch heute wieder ist Hans bei uns zu Gast. Hallo, Hans, schön, dass du da bist. Meine Güte.
Ja, wie immer gerne. Und wenn der liebe Gott im Spiel ist, kann ich mich natürlich nicht verweigern.
Ja, darüber hatten wir schon ein paar Mal gesprochen. Hans, es gab gerade Irritation. Ich hatte im Intro, das hast du jetzt nicht gehört, Horse Race, die Melodie drin aus der Serie, die kennst du ja. Also die Serie ja hoffentlich auch, die Melodie. Und da gab es Irritation, deshalb haben wir kurz darüber gesprochen.
Ja, alles
genau. Gut. Ja, und dann starten wir inhaltlich. Wie gesagt, also zunächst mit einem kurzen Blick. Ein Blick auf 14 Monate Corona mit einem kleinen Rückblick und einem kleinen Ausblick. Und danach gehen wir dann in den Blick auf die Bundestagswahl hinein. Und ich würde quasi mal diesen kleinen Input leisten und einen kurzen Überblick geben. Wie gesagt, das ist äußerst schwierig, weil es ja sehr vielschichtig ist, aber es soll nochmal so ein bisschen die Wellen nachzeichnen, nämlich diese erste Welle, die eigentlich Ende Januar schon in Deutschland beginnt. Da gab es die ersten Fälle in Bayern, 2020 sind wir jetzt. Und dann tatsächlich brach es so richtig mit dem Fall in Heinsberg aus im Laufe des Karnevals und in Göppingen, wo wir dann also steigende Fallzahlen hatten. In der Spitze so knapp 1500 Menschen auf Intensivstationen. Wir werden nachher merken, das ist eigentlich nichts. Und so knapp 300 Todesfälle pro Tag und eine R-Zahl von 1,5. Obwohl diese Zahlen relativ gering wirken, war natürlich diese Angst vor diesem Virus extrem groß, sodass es dann Reaktionen der Politik gab. Einerseits diesen nationalen Pandemieplan, Änderung des Infektionsschutzgesetzes, Schulschließungen, Einführung von Abstandsregeln, langsam dann eine Pflicht zum Tragen eines und Nasenschutzes, wobei anfangs ja noch Stoffmasken legitim waren. Und es bildet sich auch so was Schönes wie so ein eigenes Corona-Kabinett heraus in dieser ersten Welle, die dann auch im Zuge von steigenden Temperaturen spätestens im April 2020 so ein bisschen nachlas. Man fand dann so eine schöne Aussage, das war der Sommer der Glückseligkeit, weil plötzlich die Zahlen gering waren. Gering hieß hier tatsächlich, wir hatten teilweise Zahlen im Sommer 2020, die R-Zahl teilweise auf 0,2 gesunken. Wir hatten teilweise in bestimmten Bundesländern im Sommer, Juni, Juli, in bestimmten Landkreisen hatten wir teilweise Zahlen über mehrere Wochen von null, also wo tatsächlich die Zahlen relativ gering waren. Gebrochen wurde es dann von dem Ausbruch im Tönnies Stammwerk, alle mitbekommen wahrscheinlich, mit 1500 Infizierten. Aber es war irgendwie wieder ein Sommer der fast Normalität, der dann durch die zweite Welle im Oktober 2020 wieder verändert worden ist, wo dann tatsächlich auch die Gesundheitsämter an ihre Grenzen kamen. Wir hatten da teilweise im November Infektionszahlen mit über 2000 Neuinfektionen pro Tag. Und am 27. November wurde dann tatsächlich auch die Marke von 1 Million Infektionen überschritten. Und es ging wieder in eine Art Lockdown, der hier wieder kombiniert worden ist. Einerseits politisch mit finanziellen Unterstützungen. Andererseits gab es dann wieder Teilschulschließungen oder totale Schulschließungen. Und gleichzeitig hatte man aber, muss man sagen, an der Stelle auch Gott sei Dank, die ersten Durchbrüche, was den Impfstoff betrifft. Und so, dass quasi, wenn man so möchte, dann ab spätestens Januar, Dezember, Dezember waren die ersten Impfungen, Januar dann die Impfung begann, gleichzeitig die Zahlen aber nicht wirklich runtergingen, wir also immer noch extremen Anstieg hatten, so ist richtig. Auch verbunden mit der britischen Mutante, die dann da einherging und plötzlich auch sehr hohe Todeszahlen, die dann erst so mit im Februar, März sanken, als die vulnerablen Gruppen geimpft worden sind. Gleichzeitig wurde dann die Bundesnotbremse verabschiedet, um bundeseinheitlich irgendwie auf diese zwei Wellen reagieren zu können. Ja, und damit stehen wir quasi wieder vor dem Sommer und ich habe ihn mit der Fragestellung unterschrieben, zweiter Sommer der Glückseligkeit, denn wir haben wieder sinkende Zahlen. Wir haben, ich habe es Öffnungsfantasien genannt, also wer mitbekommen hat, dass in Niedersachsen plötzlich auch die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes unter bestimmten Indizien nicht mehr gelten, ist natürlich äußerst schwierig. Wir haben wieder Außengastronomie, die entsprechend besucht wird. Wir haben Schulen, die teilweise wieder komplett öffnen. Und die dauerhafte Diskussion um die Frage, wie gehen wir mit doppelt Geimpften um? Was machen wir mit dem europäischen Impfausweis? Wie geht diese Pandemie weiter? Also wir stehen vor einem Sommer mit vielen, vielen, vielen Fragezeichen. Aber ich würde mit euch zunächst erstmal einen Rückblick gehen. Und dieser kleine Rückblick von mir sollte so ein bisschen die Steilvorlage bieten. Und quasi die erste Frage, die ich euch so ein bisschen stellen würde, und da ist mir eigentlich relativ egal, in welcher Phase dieser Pandemie wir ansetzen wollen, erstmal, wäre denn, wenn wir rückblickend darauf schauen, was waren denn Maßnahmen, Reaktionen, die aus eurem Blickwinkel ja gerechtfertigt waren, die funktioniert haben, die legitim waren, und was waren vielleicht Maßnahmen, die man hätte nach heutigem Stand der Dinge anders einschätzen sollen oder anders vorgehen sollen? Ja, und wie soll es anders sein? LD darf beginnen.
Also das ist jetzt keine direkte Maßnahme, aber ich möchte nochmal dieses gesamtheitliche Vorgehen des Bundesstaates kritisieren, und zwar dieses föderalistische Vorgehen. Also ich finde es schade, dass es eben keine homogene Meinungsfindung gab, sondern eben diese stark separierte Meinungsfindung bzw. Entscheidungsfindung innerhalb der verschiedenen Bundesländer. Das heißt, ich denke, es hätte durchaus, man hätte durchaus besser auf diese Gesamtsituation reagieren können, hätte man der Bundesregierung mehr Macht zugesprochen. So konnten sie halt keine politische Leitlinie vorgeben, sondern lediglich ja, Empfehlungen geben, die dann beziehungsweise deren Umsetzung dann in der Hand der Bundesländer lag. Dementsprechend würde ich eben diesen Föderalismus beziehungsweise dieses föderalistische Vorgehen innerhalb dieser Situation kritisieren. Selbstverständlich ist das ein Staatsstrukturprinzip und man kann das nicht einfach abschaffen, aber dennoch würde ich meinen Unmut darüber beklagen.
Dem würde ich mich erstmal im Groben anschließen, auch wenn ich das immer ziemlich verwirrend fand, wenn wieder eine Meldung kam aus einem Bundesland und wieder aus dem nächsten Bundesland und alles war irgendwie gleich, aber trotzdem anders. Ich würde gerne darauf eingehen und kritisieren das Vorgehen Mitte, Ende März hier in Brandenburg, als die Zahlen ein kleines bisschen sanken. Und zwei Wochen vor den Osterferien wieder alle Schüler in die Schule geschickt wurden. Und große Überraschung, die Zahlen stiegen wieder. Das würde ich erstmal so als Kritik in den Raum werfen.
Ja, die Kritik sehe ich halt absolut berechtigt an. Da gab es ja auch mehrere Skandale um Äußerungen einiger Politiker, die ja damit oder mit der Entwicklung vermeintlich überhaupt nicht gerechnet haben und dass das Coronavirus doch so neu sei. Ja, ich finde, dass man nach einem Jahr Pandemie auch weitaus besser hätte reagieren können. Ich habe Verständnis für die Schwierigkeiten am Anfang und ich finde, dass die Regierung damit erstaunlich gut umgegangen ist. Also der Lockdown kam zwar recht plötzlich, aber insgesamt wurde es doch gut gehandhabt und ich kann mich auch erinnern, dass wir uns in der Schule doch einigermaßen schnell an die digitale Situation gewöhnt haben. Es ging sicherlich nicht allen so. Ich kann jetzt nur für unsere Situation sprechen und das war auch nicht in allen Fächern der Fall, aber doch in den meisten. Ein Problem sehe ich neben dem, was LD angesprochen hat, auch darin, dass die Bundesnotbremse so spät kam. Und das hängt sicher auch mit dem Föderalismus zusammen, mit den Entscheidungen, die getrennt in der Konferenz getroffen wurden oder die extrem lange hinausgezögert wurden, weil es so viele verschiedene Meinungen der Ministerpräsidenten gab. Aber ich finde, dass diese Bundesnotbremse oder so ein ähnliches Konzept hätte viel früher kommen müssen, da man eben so auf einzelne Landkreise, einzelne Fälle auch viel besser reagieren kann anhand dieser Inzidenzen.
Ich fand die Kritik soweit erstmal gerechtfertigt und was AHA gerade gesagt hat, vor allem der Anfang, dass der doch, auch wenn er etwas holprig war, relativ gut von der Bundesregierung gelöst wurde, also dass das positiv gewertet wurde. Das würde ich soweit auch sehen. Ich würde vor allem das kritisieren, dass die Politiker, so empfand ich das zumindest, dachten, sie wüssten alles, sie wissen alles besser und müssen nicht auf die Wissenschaftler hören. Als Beispiel jetzt, was die Mutation anging. Es wurde gewarnt, dass Mutationen auftreten können und dass man dort hingegen vorsichtig sein sollte. Aber die Politiker haben da nicht drauf gehört. Und jetzt haben wir eben das Problem, dass hier auch Mutationen auftreten, die nicht hätten sein müssen. Aber auch so allgemein. Ich hatte immer das Gefühl, dass auch in Talkshows die Politiker sich etwas über die Wissenschaftler jetzt nicht lustig gemacht haben, aber teilweise die Äußerungen oder auch die Mimik und Gestik war dementsprechend. Und das fand ich etwas schade, weil sie sind ja die Experten und die Politiker, so böse es auch klingt, sie haben dieses Fach nicht studiert. Und das fand ich nicht so schön.
Im Kontrast zu aller Kritik würde ich dennoch positiv hervorheben, vor allem jetzt in den letzten Monaten, dass es eben zu einer starken Intensivierung der Entwicklung von adäquaten Hygienekonzepten kam. Das heißt, dass man eben wieder mit Click and Meet und mithilfe eines Tests, den man natürlich machen musste und vorweisen musste, wieder einkaufen gehen konnte etc. Klar, das war am Anfang der pandemischen Lage beziehungsweise am Anfang der Situation nicht möglich, da man eben nicht die Kapazitäten hatte, freiwillige und vor allem kostenlose Tests anzubieten. Aber jetzt, wo es eben diese Möglichkeit gibt, möchte ich positiv hervorheben, dass eben adäquate Hygienekonzepte schnell entwickelt wurden und jetzt auch großflächig eingesetzt werden, um eben das normale soziale Leben wiederherzustellen.
Das denke ich auch, dass das eine gute Maßnahme war. Allerdings muss man ja sagen, dass das jetzt, also es wurde zwar von der Bundesregierung vorgegeben, dass Hygienekonzepte erarbeitet werden müssen, allerdings wurden die Hygienekonzepte ja jetzt nicht direkt von der Bundesregierung erarbeitet, sondern eher von entweder den Arbeitgebern oder von den Gesundheitsämtern oder von den Kommunen. Deswegen, insofern ist es aber gut gelöst worden, dass man sich schon bemüht hat, dass schnell wieder das soziale Leben gehen konnte. Allerdings finde ich, dass die Bevölkerung sehr von der Politik weggestoßen wurde durch diese ganzen Maßnahmen. Ich glaube, dass durch diese vielen Wellen beziehungsweise durch diesen ständigen Lockdown niemand wusste, inwiefern geht es jetzt weiter, dass die sowieso schon fehlende Bürgernähe der Politik noch mehr verloren gegangen ist und dass die Bürger sich noch viel weniger gehört gefühlt haben und dass das auch ein Problem ist, zum Beispiel für Bewegungen wie QAnon oder Ähnlichen.
Ich möchte kurz auf dich antworten, aber in so einer hochdynamischen Lage ist es doch extrem schwierig, die Bürgerinnen und Bürger adäquat einzubinden bzw. zu involvieren. Ich meine, das Geschehen ändert sich tagesaktuell. Du kannst leider keine Umfragen, keine Volksabstimmungen starten, um die Bevölkerung nach adäquaten Maßnahmen zu fragen. Insofern würde die Einbindung, die massenhafte Involvierung der Bevölkerung zu einer starken Verlangsamung innerhalb des Entscheidungsprozesses führen. Du würdest damit die Bundesregierung extrem in ihrem Spielraum einschränken. Und vor allem in solch einer dynamischen Situation finde ich das geht einfach nicht. Also so leid es mir auch tut, das jetzt an deiner Aussage kritisieren zu müssen, aber man hätte das nicht meiner Meinung nach realisieren können.
Ich glaube und vermute, dass LP so ein bisschen im Hinterkopf hatte, jetzt, ich will jetzt nicht für sie sprechen, aber das war jetzt gerade so mein Gedanke bei der ganzen Diskussion, dass viele Entscheidungen einfach sehr undurchsichtig und willkürlich gewirkt haben. Zum Beispiel dieses, wir öffnen die Gastronomie bei einer Inzidenz von 65. Ja, warum? Wo kommt diese Zahl her? Oder wir öffnen dies und dies jetzt und jetzt. Und man wusste nicht so wirklich, was passiert. Es konnte einem auch nicht wirklich gesagt werden. Viele Politiker haben sich auch einfach aus der Verantwortung gezogen. Ich glaube, das hatte LP bei der Aussage auch noch so ein bisschen im Hinterkopf.
Ja, danke. Genau das meinte ich, dass eben diese fehlende Transparenz, also wenn ich so in meinem privaten Umfeld das mitbekommen habe, haben sich eben viele darüber beschwert, dass sie nicht nachvollziehen können, wo jetzt diese Entscheidungen herkommen und es dementsprechend auch ein bisschen darauf schien, dass sie sowieso ihr eigenes Ding da machen und das
alles ihren Grund, so ungefähr ein bisschen verschwörungstheoretisch, so ein bisschen, die das ja extra machen, um, was weiß ich, dann bestimmte Ziele zu verfolgen und dass diese fehlende Transparenz ja gerade zu dieser fehlenden Bürgernähe geführt hat oder weiterhin führt.
Was man dabei, du kannst gleich, was man dabei vielleicht noch ergänzen könnte, das passt gerade zu der Argumentation, ist natürlich ein Einfluss des Lobbyismus in der ganzen Krise. Also wie stark die Lobbygruppen Einfluss genommen haben, das hat man an ganz verschiedenen Punkten gesehen. Jetzt nicht nur Maskenaffäre und solche Geschichten, sondern das kann man durch die ganze Linie durchziehen. Und letztlich wurden manche Entscheidungen, ohne dass man es jetzt hundertprozentig darauf beziehen kann, aber wenn man gewisse Kausalketten zieht, meine Güte, dann kann man das entsprechend durchaus sehen, dass es da doch Zusammenhänge gibt von Einflussnahmen, die jetzt, egal ob es jetzt die PCR-Lobby ist oder wer auch immer, der in dem Verlauf dieser Krise natürlich Entscheidungen verlangsamt hat. Sorry, LZ.
Ich finde aber auch, dieser Unmut ist in der zweiten, also im zweiten Teil jetzt nochmal deutlich herausgekommen, auch wenn man den Blick auf die Bundestagswahl hat. Manche wollen gar nicht wählen oder gehen oder nur aus Protest wählen. Das habe ich teilweise sogar schon gehört, was ich heftig finde.
Ich wollte auch noch zu der Diskussion einen Punkt beitragen, was Sie auch gerade so schön angeschnitten hatten mit den Lobbys, dass es einfach einen großen Unmut unter den Selbstständigen gab, wegen der zu geringen Hilfen, weil Hilfen teilweise nicht angekommen sind. Aber so Firmen wie zum Beispiel die Lufthansa Milliardenverträge, Milliardenhilfen quasi aus dem Hut gezaubert bekommen haben, was natürlich auch für ein großes für große Unverständnis gesorgt hat, gerade bei den Selbstständigen. Und ich meine, es gibt einige Selbstständige in diesem Land.
Ja, du hattest noch.
Ja, irgendwie gerade, entweder ist es bei mir so schlechte Qualität, auf jeden Fall hatte ich nicht ganz mitbekommen, wann EN fertig war. Ich würde EN auf jeden Fall zustimmen, das ist ein wichtiger Punkt. Ich fand diese Hilfen, die zwar gut gemeint waren von der Bundesregierung, vor allem für die Selbstständigen, irgendwie positiv, damit hatte ich so schnell nicht gerechnet. Allerdings waren sie so bürokratisch, okay, ich hoffe, Sie sind auch da, so bürokratisch, dass das schwierig wurde. Vor allem mit der Beantragung der Gelder. Häufig hat das so lange gedauert oder es wurde erst gar nicht genehmigt, weil ich hatte jetzt ein Beispiel, mein Onkel ist selbstständig und er hätte zuerst alle seine Rücklagen, die er noch hatte, offenlegen müssen. Und da meinte er, dann bringt mir das jetzt auch nichts und hat es dann somit gelassen. Ein weiterer Punkt, den ich kritisieren würde, wären die Corona-Prämien, vor allem was das Pflegepersonal angeht. Ja, es gab eine einmalige Prämie. Ich hoffe, da liege ich auch noch richtig. Da hat sich schon jemand dazu gemeldet. Allerdings ist das meiner Meinung nach zu wenig. Also man hätte da mehr machen können, weil sie ja vor allem die Haupttragenden während dieser Zeit sind und sehr viel leisten. Und das hätte man meiner Meinung nach mehr würdigen müssen.
In Ergänzung noch dazu, das sehe ich ganz genauso, gerade zum Beispiel für Krankenschwestern oder so ein Applaus auf dem Balkon, ja, davon können sie eben ihre Familie auch nicht ernähren oder sonst was, also da lachen die eigentlich nur drüber und denken sich so, ja schön, aber das bringt uns eigentlich auch nichts, dass sie völlig überlastet sind. Und lustigerweise hat mir meine Mutter heute zum Beispiel erzählt, dass bei diesen Corona-Prämien, die es ja weiterhin ab und zu gibt für Pflegekräfte, dass abgesehen davon, dass es zu wenig ist, dass inzwischen zum Beispiel Leute, die in der Psychiatrie arbeiten und Ärzte von diesen Corona-Prämien jetzt ausgenommen sind, weil sie zu diesen vulnerablen Gruppen gehören, die ja von wegen stabil genug sind und sich das leisten können, wo man sich fragt, die Psychiatrie ist weiterhin natürlich auch überlastet, gerade haben sie auch mit Menschen zu tun, die eben genau wegen der Pandemie auch etwas angeschlagen sind und ja, das ist schwierig und da muss man doch dann sich mal überlegen, was ist da los?
Ich finde, dass die Corona-Pandemie außerdem ein weiteres Problem dargelegt hat, und zwar das der mangelnden Solidarität in Deutschland. Zumindest ist es mir über die vergangenen Monate aufgefallen, dass zwar häufig Solidarität als sehr positiv bewertet wird und das Gemeinschaftsgefühl in Deutschland so hervorgehoben wird. Aber jetzt sieht man gerade wieder in der Diskussion um die Wiederherstellung der Grundrechte, um die Vorteile, was wird das, glaube ich, genannt, der Geimpften oder Genesenen. Also gerade bei diesen emotionalen Diskussionen sieht man, dass diese Solidarität Mangelware ist. Zumindest ist das in meinen Augen so. Und ich finde das sehr schade. Ich kann natürlich verstehen, dass die Menschen, die von diesen Lockerungen nicht betroffen sind oder die noch länger warten müssen, dass es für sie schwierig ist. Aber ich finde, dass in diesen Diskussionen häufig nicht auf Augenhöhe miteinander geredet wird, sondern sehr schnell zu Anfeindungen kommt.
Hans, du möchtest?
Ja, ich finde eigentlich, wir sollten dieses Corona-Jahr als eine Art Spiegel nehmen. Ein Spiegel für 80 Millionen Deutsche, man kann es auch global nehmen, in sehr unterschiedlicher Weise. Und wenn wir sagen, das waren jetzt 14 Monate ungefähr in der Summe Krise, wie sind wir mit dieser Krise umgegangen? Haben wir adäquat auf diese Krise, die ja immer Herausforderung ist, adäquat reagiert? Jeder an seinem Platz, jeder mit seinen Möglichkeiten. Und da würde ich dann sagen, und da schließe ich mich und meinen Berufsstand ausdrücklich mit ein, ich glaube, wenn wir da ehrlich drauf gucken, dann hat jeder von uns Anlass zu sagen, nee, da und da und da und da haben wir nicht gut reagiert. Haben wir eigentlich in der Krise versagt. Das möchte ich auf ein paar Ebenen festmachen, die er als Stichworte auch schon angesprochen hat. Das eine ist das Prinzip des Föderalismus. Ja, das ist sozusagen die Grundstruktur der Republik. Wir sind eine föderale Republik. Das bedeutet, ein erheblicher Entscheidungsanteil über politische Prozesse liegt bei den Ländern und Kommunen. Das bedeutet aber auch, in Krisensituationen, die alle betreffen, müssen eigentlich diese regionalen Machthaber, will ich mal sagen, es lernen, sich untereinander abzustimmen und nicht nur so zu tun, sagen, ach Gott, ja, das ist meins, mache ich jetzt mal eben. Und dieses Lernen im Föderalismus, die Gemeinsamkeit im Föderalismus, die hat über große Strecken einfach nicht stattgefunden. Das ist auch ein Versagen von Ministerpräsidenten, von Landesparlamenten, die am Ende dann auch zu dieser Notbremse geführt hat. Ist die eine Ebene. Eine zweite Ebene, die Bundespolitik. Auch da, wo Bundespolitik Möglichkeiten hatte, hat sie ein Stück weit versagt. Das ist bei der Beschaffung, zum einen bei der Beschaffung zum Beispiel von Materialien, bei dem Einführen von Tests, von Teststrategien hat die Bundespolitik einfach versagt und es zu lange vor sich hergeschoben. Politiker, und da fasse ich jetzt Bund und Länder zusammen, haben ja so ein bisschen das Selbstverständnis, wir müssen sozusagen jederzeit entscheidungsfähig sein. Wir müssen demonstrieren, jawohl, hier ist eine Herausforderung, wir gucken uns das an und dann treffen wir die richtige Entscheidung. Die Grundlagen für eine seriöse und reflektierte Entscheidungsfindung waren aber häufig gar nicht gegeben. Und dann hat Politik aber dennoch so getan, als hätten sie die Grundlagen. Das war also ein tausendfacher, in allen möglichen Entscheidungsfindungen, ein tausendfacher Etikettenschwindel, der dazu geführt hat, dass Entscheidungen selbst da, wo sie möglich gewesen wären, dann unterblieben sind. Für mich das dramatischste Beispiel ist eigentlich, dass im Sommer in den großen Ferien, wo man im Grunde wusste, es kommt im Herbst eine neue Welle, was ist denn da an den Schulen passiert? Was ist passiert in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen, um zu sagen, jetzt haben wir sozusagen, wenn man so will, das Geschenk dieser großen Pause, wo wir was machen können, wo wir sowohl technische Ausstattung wie organisatorische Prozesse einleiten können. Das ist für meine Begriffe, ist das wirklich viel zu wenig passiert. Und das haben wir dann, und wir merken die Auswirkungen bis heute. Allmählich, so ist das mein Eindruck, allmählich haben Schulen und Schulverwaltungen gelernt, wie man mit den unterschiedlichen Herausforderungen halbwegs sinnvoll umgeht. Und das allerletzte betrifft, glaube ich, uns alle auch als Bürger. Wir sind Also Deutschland ist im Grunde 70 Jahre lang eine Schönwetterrepublik gewesen. Wir hatten alle, jeder hat Punkte, wo man sagen kann, oh, da war aber schlecht und da ist nicht so gut gelaufen. Aber im Grunde hatten wir so einen Stream der Lebensführung, der hat sich über 70 Jahre als eine Mittelstandswohlstandsgesellschaft entwickelt, mit allen Ansprüchen und so weiter, die es da gibt. Und dann war das auf einmal ziemlich bruchhaft nicht mehr so der Fall. Dann konntest du nicht auf einmal mehr sagen, jetzt steige ich in einen Ryanair-Flieger und fliege nach Mallorca oder sowas. Also viele Sachen, die zur gewohnten Schönwetter-Lebensführung gehört haben, waren auf einmal weg. Und ob wir da alle das ehrlich aufgenommen haben und gesagt haben, das ist jetzt notwendig so, das ist jetzt richtig so und wie gehen wir damit jetzt und in Zukunft um, da habe ich so meine Zweifel. Ich nehme manchmal wirklich es auch so wahr, dass auch jetzt im Nachhinein so ein bisschen getan wird, so rumgenörgelt wird und gesagt wird, ja, und da haben die und da haben die und da haben die es nicht richtig gemacht. Es gibt von Karl Kraus, dem großen Satiriker, den Satz, der Journalist ist einer, der hinterher alles immer schon vorher gewusst hat. Und ein bisschen kommt es mir so vor, als wären wir im Moment eine Republik von Journalisten. Wir wissen jetzt alle hinterher, was wir alles vor einem Jahr hätten besser machen müssen. Und das ist auch nicht die richtige Herangehensweise. Und da nehme ich den eigenen Berufsstand nehme ich überhaupt nicht aus, sondern wir haben da genauso es nicht richtig erkannt.
Das sind ja auch Aspekte, die wir in unserer Sommerreihe uns nochmal anschauen werden, Corona und Schule, Corona und Medien. Da können ja diese Aspekte nochmal mit aufkommen. Übrigens passt zu dem Spruch von Hans ja auch das von Jens Spahn, ne? Wir werden verzeihen müssen. Passt ja vielleicht auch so ein bisschen dazu, auch wenn das vielleicht auch Selbstverteidigung war. Dann lass uns mal den Ausblick wagen. Also wir haben festgestellt, dass in dieser Krise nicht alles richtig gemacht worden ist. Das wäre ja auch zu schön gewesen und wahrscheinlich auch zu viel erwartet. Jetzt sind wir in einem Sommer, wo wir gehen in einen Sommer mit niedrigen Zahlen, mit steigenden Impfquoten, aber auch gleichzeitig in einem Sommer, wo man feststellen muss, dass auf der Welt es durchaus, wir brauchen bloß nach Indien schauen aktuell, immer noch viele Zentren gibt, wo Corona, weiß Gott, nicht besiegt ist. Afrika hat eine Impfquote unter 1%, die Mutationsquoten steigen. Deshalb stellt sich ja eigentlich die Frage, wie gehen wir politisch damit um? Also was wäre quasi euer Umgang? Wie würden wir diesen Sommer gestalten in dem Gedanken, dass es vielleicht noch nicht ganz zu Ende ist, dass es vielleicht halb zu Ende ist? Wie würdet ihr die aktuellen Maßnahmen einschätzen, gerade die vielen Öffnungen, die gerade stattfinden? Und was wäre quasi euer Weg? Was würdet ihr präferieren? Sollte man diesen Sommer gestalten, um vielleicht, krisensicherer klingt doof, aber aus eurem Blick aktuell ja andere Möglichkeiten zu haben für die Gestaltung? LP, beginne.
Also ich finde es schwierig, weil einerseits sehen sich natürlich auch alle wieder nach den Öffnungen und dass sie natürlich mehr machen können. Auch die Gastronomie, also die muss ja eigentlich wieder öffnen, damit sie irgendwo auch wieder Einnahmen reinbekommen und sich halten können. Weil ich glaube, wenn die länger geschlossen bleiben würden, dann würden ganz viele ganz schnell baden gehen. Und deswegen ist es auf der einen Seite in meinen Augen nötig zu öffnen. Auf der anderen Seite würde ich vorsichtig öffnen, also nicht gleich alles aufmachen und alle wieder, was weiß ich, in die Kinos und rein da mit euch so ungefähr, sondern ich würde es vorsichtig machen, denn ich kann mir gut vorstellen, dass gerade die indische Mutation, die ja jetzt auch in Deutschland teilweise schon nachgewiesen wurde, auch wenn man sagt, dass auch dort die Impfstoffe wohl wirken sollen teilweise, dass das trotzdem noch schwierig ist, weil gerade wie im letzten Jahr kann man ja auch sehen, im Herbst könnte wieder eine neue Welle kommen. Allerdings muss auch irgendwann mal gut sein und wir müssen lernen, damit zu leben, weil verlassen wird uns das Virus nicht mehr. Und deswegen finde ich, dass langsame Öffnungen nötig wären und so könnte man dann vielleicht auch eben im Herbst dann ein bisschen was vorbeugen und vielleicht nicht wieder alles schließen müssen.
Dem schließe ich mich erstmal an. Ich glaube, es ist auch schwierig, manche langsamen Vorgänge und Prozesse zu rechtfertigen, wenn zum Beispiel Länder wie England die Pubs wieder öffnen und ohne Masken und bli und bla. Und 1000 Deutsche fragen, ja, und wieso geht das denn hier nicht? Was ich immer im Hinterkopf habe und was, glaube ich, bei viel zu wenig Menschen im Hinterkopf ist, ist, dass klar, wir haben nur noch 3000 Fälle am Tag, aber was heißt eigentlich nur noch 3000 Fälle? Es ist verhältnismäßig natürlich relativ wenig, aber es sind immer noch 3000 Fälle, es sind immer noch 3000 Menschen, die sich am Tag mit einem potenziell tödlichen Virus anstecken. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, den viele Menschen, da wir ja teilweise bei Infektionen von über 35.000 Menschen am Tag waren, ein bisschen vergessen.
Ich finde das sehr spannend, was Ian gesagt hat. Sie hatte damit ein bisschen das exponentielle Wachstum mit reingebracht, was ja auch ja sehr schnell wieder zurückkommen kann natürlich, wenn die Zahlen steigen. Das haben wir ja vergangenes Jahr im Herbst gesehen. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher tatsächlich, wie sich das jetzige Testen auswirkt auf die Öffnung. Es gibt ja einige Pilotprojekte, verschiedene Konzerte oder Partys, die schon gestartet wurden unter medizinischer Aufsicht, bei denen sich die Personen oder die Teilnehmenden testen lassen mussten. Und ich denke, dass das ein guter Weg ist, dass man auf jeden Fall beobachten und auswerten sollte, welche Schutzmöglichkeiten diese Tests bieten. Allerdings halte ich auf lange Sicht gesehen auch die Kontaktbeschränkungen für wichtig. Also, dass man nicht sofort auch, ja, Veranstaltungen mit mehreren hundert oder tausend Personen zulässt, sondern durch kleinere Veranstaltungen und durch das Sammeln von Kontaktdaten eventuell auch noch die möglichen Ansteckungsketten ja, beobachten kann. Und das wäre so meine Vorgehensweise, also auch eine schrittweise Öffnung, aber eben keine hohen keine Veranstaltung mit hohen Besucherzahlen zuzulassen, außer die Testkonzepte beweisen sich als erfolgreich.
Ich würde Ahas Punkt bezüglich der Kontaktbeschränkungen etwas kritisieren, einfach aus dem Grund, viele wurden jetzt geimpft, das Reisen ist wieder möglich und somit reisen, also nutzen das ja auch wieder viele. Und da würde ich eher aufpassen, denn beispielsweise jetzt Dubai oder Mallorca, wo eben viele hinfahren, da treffen sich ja nicht nur Deutsche, okay, bei Mallorca, naja, aber eben auch noch Menschen aus anderen Ländern und die bringen eventuell Mutationen mit, die dann auf die Deutschen übertragen werden und bei der Einreise nach Deutschland dann wieder mitgenommen werden oder mitgebracht werden, eher gesagt. Und dann verbreitet sich das hier noch. Also ich weiß nicht, ich bleibe dieses Jahr halt hier und ich finde das irgendwie ein bisschen blöd, wenn in anderen Ländern, wo hingereist werden darf, sich die Menschen so öffentlich viel treffen dürfen und wir in Deutschland aber darunter leiden, also in Anführungsstrichen jetzt mal leiden, dass wir uns nicht wirklich in größeren Gruppen auch treffen dürfen. Ja, Festivals oder so wirklich Massenveranstaltungen wie Fußballspiele halt auch noch, würde ich auch noch einschränken, aber dass man zumindest, was Geburtstagsfeiern oder so ist, auch mit mehr feiern darf als, ich weiß nicht, wie aktuell das ist, aber dass es halt irgendwie möglich gemacht werden kann und dass eher beim Reisen aufgepasst wird.
Ich würde dann noch hinzufügen wollen, dass diesen Sommer wahrscheinlich das Thema international sehr, sehr wichtig sein wird. Und der Menschen geimpft sind und hier Herdenimmunität herrscht.
Du musst den Anfang nochmal kurz wiederholen, JS, du warst leider wieder leicht abgekackt. Wie man merkt, sind wir hier in Brandenburg hier mit ordentlichen Internetproblemen wieder mal am Start.
Deshalb bitte kein Verkehrsminister aus der CSU demnächst. Okay, also ich finde, dass das Thema internationale Solidarität sehr, sehr wichtig wird im Sommer. Es bringt uns allen nichts in Europa und den USA, wenn hier Herdenimmunität herrscht bei uns und überall sonst auf der Welt das Virus immer noch wütet. Von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass Europa und die USA solidarisch handeln und vor allem auch die Impfstoffpatente freigeben. Bitte.
Ich würde gerne noch mal auf einen Punkt von LH eingehen, die auf AH eingegangen ist, mit dem Hintergedanken, wenn in den anderen Ländern keine Kontaktbeschränkungen gelten, warum denn dann in meinem eigenen Land? Und ich sehe das ein bisschen kritisch, weil dann bei uns zumindest für einen bestimmten Zeitraum Kontaktbeschränkungen, wie heißt das, zu vereinbaren, ach, keine Ahnung, wäre ja genau einen Schritt weiter gedacht als in dem Urlaubsland, in dem man dann war. Und man würde ja wenigstens für einen bestimmten Zeitraum sicher sein, dass man eben verhindern konnte oder einschränken konnte, präventieren konnte, dass weitere Mutationen sich verbreiten konnten.
Ich würde darauf kurz eingehen wollen, weil ich keine weitere Meldung sehe. Ja, also das wird jetzt nicht falsch verstehen. Ich stelle jetzt nicht die Kontaktbeschränkungen im Allgemeinen in Frage. Ich finde das schon sinnvoll. Ich würde mir nur wünschen, dass eben, wenn es dann um die Rückreisenden geht, weil ich das hier gerade selber aktuell miterlebe, dass eine Kita geschlossen wurde, eben weil Familien aus einer Urlaubsregion wieder zurückgekommen sind und eine Corona-Mutation mitgebracht haben, dass da eben mehr darauf geachtet wird und ja, dass sich vielleicht alle umsichtig verhalten in diesem Sommer, sodass wir nicht wieder so einen Rückfall erleben wie letztes Jahr, wo es dann zum Herbst ja wieder sehr stark zugenommen hat.
Ich würde vielleicht noch zwei, drei Aspekte ergänzen. Also ihr habt jetzt schon über die Zahlen gesprochen quasi, die da irgendwo eine Rolle spielen, die natürlich auch wichtig sind. Ich will nur mal sagen, dass natürlich diese Berechnung von Zahlen, also Indizien, muss ich ganz kurz Albrecht stillschalten, dass diese Berechnung von Zahlen natürlich eine äußerst schwierige Geschichte ist, aus dem einfachen Grund, weil wenn wir jetzt sagen, wir haben 50 Erkrankungen auf 100.000, dann müsste man jetzt ja da theoretisch rausrechnen, nämlich einerseits die Geimpften und diejenigen, die bereits erkrankt waren. Also diese Zahlen sind eh wenig aussagekräftig. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, wir haben über Testung gesprochen. Es ist ja sehr positiv, dass man sich jetzt testen kann und dass diese Möglichkeit von Testung und von diesem Schnell-Antigen-Test auch überall möglich ist. Aber ich verweise nochmal auf den, glaube ich, vorletzten oder vorvorletzten Podcast und Drosten, auf den er darauf eingeht, dass die Tests trotzdem nicht komplett sicher sind. Ne? Also die Antigentests greifen ab dem vierten Tag der Infektion durchschnittlich. Da zeigen sie ein Resultat an. Das heißt also, wenn wir das zum Beispiel benutzen, um uns freizutesten für mögliche Festivals oder Treffen in welcher Größenordnung auch immer, dann sollte man das bitte mit bedenken, ne? Dass das also quasi kein Freifahrtschein ist. Und der letzte Punkt, den ich noch ganz besonders empfinde, ist Frage der Solidarität. Also JS hat so auf internationale Solidarität verwiesen, richtig. Ich würde noch die nationale mit dazu nehmen. Also jeder, der geimpft ist, der doppelt geimpft ist, der voll immunisiert ist, der sollte jetzt bitte nicht in die Welt herausrennen und sagen, hey, hier, voll immunisiert, ich kann, haha. Ich glaube, das ist das Tödlichste, was passieren kann. Also jeder, der da voll immunisiert ist, kann dankbar sein über diesen Schutz und sollte damit aber auch genauso sorgfältig umgehen. Heißt jetzt in meinem Fall, also ich bin doppelt geimpft, ich lasse mich trotzdem testen. Also ich könnte jetzt auf alle Tests verzichten, weil ich habe ja einen Freifahrtschein. Und A, ist die Wahrscheinlichkeit immer noch da, dass es Übertragung geben könnte. Und B, glaube ich, dass das doch einfach im Sinne der Gesamtsolidarität nicht ganz unwichtig wäre. Das vielleicht nur so als Punkt, den man mit ergänzen kann. Hans, hast du noch was aus deinem Blick, was wir für den Sommer mit aufnehmen sollten?
Nö, ich finde auch diese, also es ist wieder eine Sache, deswegen nochmal, dass die Vorstellung, eigentlich müssten wir diese Krise als einen Spiegel ansehen, wo, in dem wir unser eigenes Verhalten kritisch betrachten. Da gibt es immer noch so ein paar wishful thinking Irrtümer. Niemand kann sich freitesten. Das ist einfach eine falsche Vorstellung. Es kann sich auch niemand frei impfen. Das sind alles nur bestenfalls relative Sicherheiten. Heute weiß erstens noch keiner wirklich, wie die vorhandenen Impfstoffe auf längere Zeit gegen möglicherweise dann auch neue Mutationen wirken. Man geht im Moment davon aus, ja, sie bieten einen unterschiedlich starken, aber auch schon Schutz. Keiner weiß, wie lange der Schutz dann tatsächlich anhält. Im Moment sagt man, naja, für 6 Monate scheint es gewährleistet zu sein. So, und was ist, wenn sich in ein paar Monaten rausstellt, dass diejenigen, die jetzt ihre zweite Impfung hinter sich haben, ich gehöre auch bald dazu, dass auf einmal bei denen oder bei einigen von denen dann in 7 Monaten doch eine Infektion und dann auch nicht nur leichter Verlauf greift. Also da sind so viele Unwägbarkeiten noch. Wir sind nicht durch die Pandemie, wir sind nicht durch die Infektion, sondern wir sind jetzt in der Situation, wo wir sagen können, möglicherweise ist es so, dass wir die schlimmsten Auswirkungen bei uns, die internationale Ebene habt ihr ja schon angesprochen, die schlimmsten Auswirkungen bei uns halbwegs in den Griff kriegen. Aber ein Freibrief ist das überhaupt nicht. Ist das überhaupt nicht.
Ja, dann werden wir mal schauen, wie das gelingt. Ich würde vielleicht als Schlussfrage, bevor wir unseren Gast an dazu holen, der ja schon ganz kurz zu hören war, bevor ich ihn gemutet habe, als Schlussfrage vielleicht noch eine persönliche Frage nehmen, die jetzt gerade in den letzten Wochen in diesem Kontext aufgekommen ist, nämlich die Frage Impfung von Jugendlichen, 12- bis 16-Jährige. Darum geht es ja primär. Die Idee war ja, also BioNTech hat es beantragt, entsprechend dass die Freigabe zu bekommen für ihren Impfstoff. Die Zahlen waren noch recht erfolgsversprechend. Also bei 16-Jährigen hat man sogar 100%igen Schutz festgestellt, was ja eine unglaubliche Zahl ist. Letztlich hat das beantragt. Die STIKO heute entsprechend dargestellt, ist so ein bisschen vorsichtig, was das Impfen von 12- bis 16-Jährigen betrifft. Die Idee dahinter wäre ja, das haben wir ja bei der britischen Mutante schon gesehen, dass die ja gerade diese Gruppe auch befällt. Oder auch befällt, vor allen Dingen mehr als die ursprüngliche Variante. Und es wäre natürlich auch ein Schutz, um Schulen in der Zukunft sicherer zu machen. Deshalb wäre vielleicht die Schlussfrage für diesen Corona-Block an euch, wie würdet ihr das da einschätzen? Wäre es richtig und notwendig, diese Personengruppe zu impfen, auch unter dem Gesichtspunkt, dass wir jetzt aktuell noch nicht genug Impfstoff haben? Das muss man ja bitte mit beachten. Oder wie quasi würdet ihr diesen Blick auf die Jugend und vor allen Dingen auf die Jugend, also Ü16 meine ich ja damit entsprechend, U16, so ist richtig, wie würdet ihr quasi diesen Blick aufnehmen? JS, kann starten.
Ich finde, dass es bei Kindern und Jugendlichen sehr schwierig ist zu sagen. Prinzipiell würde ich mir schon wünschen, dass der Impfstoff für diese Altersgruppe zugelassen wird, da ich auch ein Familienmitglied habe, was dann geimpft werden könnte. Und es würde mich schon sehr für ihn freuen. Ich finde, das muss im Endeffekt immer Entscheidung der Eltern sein. Und Impfen ist sowieso ein sehr, sehr schwieriges Thema. Aber ich persönlich, ich bin jetzt 17, aber ich hätte mich auch mit BioNTech impfen lassen oder würde mich impfen lassen, wenn ich noch nicht 17 wäre, sondern 15.
Ich will jetzt anschließend an JS Worte nicht irgendwie egoistisch wirken oder rüberkommen. Ich sehe es aber kritisch. Die Gruppe der 18 bis mit 20 Menschen, dass diese Gruppe wieder ein bisschen, ich sag mal, außer Acht geraten könnte, die ja nun auch einen großen Teil ihres Lebens einfach zu Hause verbringen. Ich weiß nicht, inwiefern man da, wo wir jetzt wieder so einen wunderschönen Übergang zu einer unserer späteren Corona-Reihenfolgen haben, priorisieren kann. Ich glaube, das ist einfach die schwierigste Frage in dem ganzen Unterfangen, weil zu den Impfstoffen und den Gefahren bei 12- bis 16-Jährigen habe ich jetzt gerade keine Kenntnisse und Daten.
Dann würde ich einfach mal weitermachen. Also ich sehe es auch kritisch. Also ich denke, bei vielen Eltern gibt es ja auch viele Impfgegner. Und ich denke, also eine Impfpflicht würde ich in meinen Augen keinesfalls einführen, da ich finde, die Entscheidung liegt dann tatsächlich bei den Eltern oder bei den Kindern dann eben selbst. Aber grundsätzlich finde ich es gar nicht schlecht zu impfen. Allerdings finde ich, dass es auf freiwilliger Basis sein sollte. Und wie EN gesagt hat, würde ich eben nicht nur die Kinder in Betracht ziehen, sondern eben auch die über 18-Jährigen, die trotzdem zu keiner gefährdeten Gruppe zählen. Dann die sind da diejenigen, die da jetzt auch anfangen zu studieren und vielleicht auch arbeiten gehen und eben auch dort dann mehr Kontakt mit anderen Menschen haben und es genauso gut übertragen können und ja auch nicht von der britischen Mutante ausgeschlossen werden. Also ich finde, da sollte man alle in Betracht ziehen.
Dann mache ich jetzt einfach weiter. Also ich finde es grundsätzlich auch gut, aber diese kritische Darstellung der Eltern oder die, also es ist ja schon bei anderen Impfungen fraglich, ob die Eltern ihre Kinder impfen lassen. Also da ist die Gesellschaft ja auch geteilt und deswegen würde ich es, glaube ich, auch auf freiwilligen Basis machen. Und teilweise die Kinder sogar selber entscheiden lassen, vielleicht nicht so unter Einfluss der Eltern oder dass es da nochmal gesonderte Gespräche gibt.
Ja, ich denke auch, auf jeden Fall sollte ein Angebot für die Altersgruppe bestehen, dass sie nicht außen vor gelassen werden, wenn es dann eine Möglichkeit gibt, also wenn es jetzt schon eine Möglichkeit gibt, sie zu impfen und der Impfstoff auch zugelassen ist. Ja, natürlich, man muss die Knappheit des Impfstoffes auch mit beachten, Aber wenn es möglich wäre, so rein hypothetisch, dann würde ich der Politik empfehlen, dass sie doch die Kinder am besten jetzt in den Sommerferien, wenn sie Zeit haben, das Impfangebot zukommen lassen, wie jetzt auch schon die Idee so im Raum steht, sodass dann zum Schuljahresbeginn beziehungsweise dann am Schuljahresbeginn wieder die Möglichkeit besteht, die Schulen so normal wie möglich zu öffnen, dass wieder eine gewisse Struktur in den Alltag kommt. Denn die Schulen waren jetzt lange zu vor den Sommerferien. Jetzt ist immer noch ein Wechselmodell teilweise. Und das einfach nach über einem Jahr so wieder etwas, ja, man kann schon fast sagen, Normalität wieder einkehrt. Ja.
Ich glaube, man darf dabei auch Long-Covid nicht vergessen. Ne? Also viele der Jugendlichen, die erkranken und jungen Menschen, haben ja durchaus auch dann Long-Covid Anzeichen. Statistiken sagen bis zu 25% der Erkrankten. Also insofern wäre das auch eine Möglichkeit. Übrigens, die Impfquote in Deutschland liegt bei 96% bei den Kindern. Das gilt für die generellen Impfungen, außer bei Masern. Da sind wir Schlusslicht in Europa, was auch ein Grund war für die Masernimpfpflicht, die man ja mal eingeführt hat. Gut, aber wir sind uns, glaube ich, einig, über eine Pflicht wird es nicht funktionieren. Das ist, glaube ich, der logische Weg. Gut, lassen wir Corona hinter uns, wobei hinter uns lassen werden wir es nicht. Wir werden es begleiten. Wir werden im September, so ist korrekt, in der nächsten Ausgabe, regulären Ausgabe nach unserer Sommerpause, dann mit Melanie Brinkmann noch sprechen können. Und vielleicht haben wir dann ein paar mehr Erkenntnisse, die wir dann aus wissenschaftlicher Sicht aufnehmen können. Alleine die Wissenschaftsleugnung, die wir ja schon so andiskutiert haben, ist, glaube ich, ein Thema für sich. Und damit gehen wir über in den Bundestagswahlkampf, der uns als zweites Thema interessieren soll. Und wie im Anfang angekündigt, haben wir dafür einen Gast gewinnen können. Und ein Gast, der aus zweierlei Hinsicht sehr bekannt geworden ist. Einerseits hat ihn der Deutschlandfunk mal als sprechendes Maschinengewehr bezeichnet, aufgrund seiner hohen Sprachgeschwindigkeit, was aber meiner Meinung nach auch immer mit sehr viel Inhalt einhergeht. Und dann ist er bekannt geworden aus den vielen Schalten, gerade im Öffentlich-Rechtlichen, bei dem man immer sein wunderbares Bücherregal sehen kann. Und das wissen die Hörer jetzt nicht, aber auch wir sehen dieses wunderbare Bücherregal heute. Bei uns heute zu Gast ist Albrecht von Lucke. Hallo Albrecht, schön, dass du da bist. Entmute dich mal, sag mal ein Wort zu uns. Du musst dich entmuten.
Du könntest das machen. Jetzt habe ich mich freigeschaltet. Ja, lieber Pierre, ganz herzlichen Dank. Ich wollte natürlich auch das Bücherregal euch nicht vorenthalten. Ich weiß, ihr seid ja, kleiner Spaß gleich, eine optische Generation. Insofern biete ich gleich das, was das Beeindruckendste ist hier, die Bücher. Von daher, jetzt ist das quasi abgegolten. Ja, lieber Pierre, lieber Hans, ich freue mich sehr. Und ich freue mich natürlich, ich weiß gar nicht, ihr müsst mir das mal sagen, wer alles noch dabei ist. Ich sehe nur viele wunderbare Gesichter, aber ich kann die Zahl gar nicht abchecken. Wie viel seid ihr momentan? Sehe ich euch alle oder wie ist das eigentlich?
Mich sehen Sie auf jeden Fall nicht. Ich habe leider keine Kamera.
Das macht ja nichts. Aber sonst sehe ich nur vor allem, das ist schon mein erster Eindruck, ich sehe sechs sehr interessierte Frauen, wenn ich das so richtig sagen darf. Schülerin, ist das richtig? Ja. Und ein Mann aus dem Off, das ist ja schon mal sehr beeindruckend. Also insofern großes Kompliment an diese Frauen-Power, die da mir entgegenstrahlt. Ja, ansonsten freue ich mich. Du musst sagen, Pierre, was wir machen wollen, was ich
starten soll, was auch immer du willst. Albrecht, wir fangen gleich an. Vielleicht sag mal ganz kurz was zu dir, wer dich nicht kennen sollte. Wer bist du? Was machst du? Natürlich in Kurzfassung, Albrecht.
Also ich bin Jurist und Politikwissenschaftler und wenn ich nicht das große Vergnügen habe, in der Hans-Jessen-Show mit Thilo Jung und dem lieben Hans diskutieren zu dürfen, bin ich vor allem Redakteur dieser wunderbaren Zeitschrift, die ich euch auch mal jetzt zu Werbezwecken ordentlich in die Kamera halte. Das sind die Blätter für deutsche und internationale Politik. Die mache ich mit einigen sehr netten Kolleginnen und Kollegen seit jetzt mittlerweile bald 20 Jahren. Und das ist mein Tun. Ja, ansonsten hast du das Wesentliche gesagt. Und freue mich jetzt hier zu sein. Und du musst mir sagen, was ich zu sagen habe,
alles
was
gut,
ich
Albrecht.
Machen soll,
alles,
ob wir gleich starten
ja,
und
wir,
ein paar
ja.
Thesen wagen soll, was du willst.
Wir starten sofort, Albrecht. Nur mal als Hinweis, wir sind ja ein Podcast, man hört uns nur. Also eine Kamera halten ist schön, dann sehen wir das, bringt den Rest aber nicht. Du hast es aber gesagt, es geht um die Blätter, die man auch entsprechend abonnieren kann. Und das sei an der Stelle ganz ohne Werbung gesagt, das ist eine sehr gute Entscheidung, weil die Qualität, finde ich, immer der Beiträge sehr hoch ist. Ich habe es abonniert. Aber das habe ich im letzten Mal schon gesagt, sage ich jetzt gerne nochmal. Wir gehen folgendermaßen vor, Albrecht. Und zwar ist der Plan ja, einen Blick auf die Bundestagswahl zu werfen. Und wir wollen uns vor allen Dingen so ein bisschen Horse Race mäßig, du kennst das ja von Thilo auch, wollen wir uns einmal die Spitzenkandidatinnen, vor allen Dingen der drei großen Parteien anschauen, wenn wir es zeitlich schaffen sollten, aber noch einen Blick auf die kleineren werfen. Und mein Plan ist quasi der, die ganz kurz einmal vorzustellen, das werde ich übernehmen und dann würde ich immer erstmal an euch, quasi an die Flüsterer, die Frage stellen, wie ihr die Chancen ausrechnet für die jeweiligen Kandidaten, was vielleicht ihre Stärken, was vielleicht ihre Schwächen sind. Wir haben es ja im Intro auch schon gehört. Und Albrecht, du bist dann immer der Joker, der dann quasi danach aus fachwissenschaftlicher und persönlicher Sicht das nochmal einbetten kann. Und Hans kann dann, wenn man so will, den Konterpart bilden. So ist quasi der Plan im Ganzen. Und beginnen wollen wir natürlich, was heißt natürlich, wir wollen beginnen mit der CDU. Aus aktuellen Gründen natürlich macht das ja am meisten Sinn. Ich glaube, ich brauche zum Spitzenkandidaten der CDU nicht viel sagen. Das ging genug durch die Medien, dass Armin Laschet dort kandidiert. Im Intro war es auch zu hören, wo sich quasi so über lustig gemacht worden ist, dass er die letzte Wahl war und eigentlich will man ihn ja nicht oder wollte ihn nicht als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Entsprechend tritt er ja an und kandidiert hier und hat es ja, wenn man so will, über eine Kampfabstimmung in der CDU ja auch geschafft, sich dort gegen Markus Söder durchzusetzen. Tja, und damit wäre der Erste, den wir uns anschauen wollen. Und die Frage an euch wäre bei allen Kandidatinnen und Kandidatinnen die gleiche. Wie seht ihr die Chancen von Armin Laschet? Was sind vielleicht seine Stärken? Was sind vielleicht seine Schwächen? Was bringt er mit, um ein guter Kanzler zu werden? Oder was bringt er vielleicht auch nicht mit? Und Aha beginnt.
Also ich denke, dass eine seiner größten Stärken ist, dass er probiert, ein möglichst breites Publikum anzusprechen, zumindest in seiner Partei. Und ich denke, dass ihm das während des Wahlkampfs auch noch helfen könnte. Allerdings sehe ich es bei ihm ein bisschen kritisch, dass er den Eindruck vermittelt, eine sehr wandelbare Figur oder eine sehr wandelbare Meinung zu vertreten. Und das hat man besonders in der Corona-Politik gesehen, dass er ein recht unschlüssiges Auftreten an den Tag legt, zumindest meiner Meinung nach, nehme es so wahr. Und ich denke, dass das ihm zum Verhängnis werden könnte. Was ich gut finde, ist, dass er tatsächlich jetzt, womöglich dem Wahlkampf geschuldet, festgestellt hat, dass es ohne Klimapolitik wohl doch nicht geht und sich dem Thema gewidmet hat. Wie ernst zu nehmen das allerdings ist, kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Ich denke, dass gerade um das Thema sehr viele Konflikte geben wird zwischen allen Parteien letztendlich, aber vornehmlich der CDU bzw. CSU und den Grünen, da sie ja die höchsten Wahlchancen oder Umfragewerte im Moment teilen.
Ja, dann schließe ich einfach mal an. Und zwar denke ich, dass Laschet vor allem sich als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, oder?
Ja, richtig.
Ja, okay, gut. Vor allem dort profilieren konnte und bereits erste Referenzen sammeln konnte. Das heißt, er hat Regierungserfahrung, er weiß, wie man ein Bundesland leitet. Das ist ja in dem Sinne nur eine kleinere Form. Und insofern nützt ihm diese Erfahrung als Kanzler. Des Weiteren finde ich seine politische Leitlinie, seine Ideologie gut, mit der er versucht, die CDU wieder zu einen. Also man hat ja gerade gesehen, dass dieser Wahlkampf oder diese parteiliche Demokratie zwischen Laschet und Söder Spannung in der CDU forciert hat. Also diese Entfernung der Basis und beziehungsweise die Entfernung der Basis und der Parteispitze voneinander. Und Laschet möchte diese Partei ja wieder vereinen und sie eben zur großen, ja, konventionellen, konservativen Partei machen, die sie einst war. Dementsprechend finde ich gut, dass er eben auf diese Integration dieser fast schon bipolarisierten Partei setzt.
Tut mir leid, JS, ich muss einmal ganz kurz dazwischengrätschen. Ich habe mal in irgendeinem Artikel, ich weiß nicht mehr wo, gelesen, dass während des Kanzlerkampfes, Kandidatenduells eine Umfrage getätigt wurde und nur jeder Vierte in Nordrhein-Westfalen sich für Armin Laschet ausgesprochen hat. Und ich glaube, dass beim Punkt Image für Armin Laschet auch einige Probleme geben könnte, einfach weil Popularität und Rückhalt so große und wichtige Faktoren sind während des Kanzlerkampfs.
Aber Tut mir leid, aber sind 25% nicht relativ viel? Also ich meine, natürlich, man hat halt diese starke Fragmentierung innerhalb der politischen Landschaft in Deutschland. Und da finde ich 25% doch recht hoch oder relativ viel.
Okay, dann würde ich vielleicht dazu einfach ganz kurz was sagen. Ich finde, diese 25% sind jetzt zum Großteil nicht Armin Laschet anzurechnen. Und ich würde auch sagen, dass er sich jetzt als Ministerpräsident von NRW nicht, ja, sondern nicht beliebt gemacht hat in Deutschland. Ich finde, er hat gerade in der Corona-Pandemie großflächig versagt bei ganz, ganz vielen Themen. Und er steht halt, wie auch einer der anderen Kandidaten, der andere männliche Kandidat, für ein Weiter so. Und ich denke, dass ihm das zum Verhängnis werden könnte, weil eben gerade nach der Pandemiesituation, jedenfalls das ist mein Eindruck, viele Leute diese Merkel-Ära hinter sich lassen wollen. Und Armin Laschet steht eben doch schon für diese Merkel-Ära. Und ich finde, wie gesagt, die Umfragewerte für die CDU sind zwar immer noch relativ okay, du hast gerade gesagt 25%, aber ich denke, das ist zum Großteil nicht Armin Laschet zuzurechnen.
Nein, also nochmal, um das zu klarifizieren, die 25% bezogen sich lediglich darauf, dass die Bevölkerung in NRW Laschet als guten Ministerpräsident empfand.
Ach so, okay, dann habe ich das falsch verstanden. Dann ist das aber ja aus meiner Sicht kein sonderlich guter Wert, wenn 25% des Bundeslandes ihre Führung gut finden.
Stimmt übrigens auch mit der aktuellen Umfrage von heute. Auch da wurde in NRW gefragt. Da waren die Zahlen ein bisschen höher, 30% Zustimmung. Interessanterweise innerhalb der CDU, das war ja in dem Kampf mit Söder deutlich. Da haben auch innerhalb der CDU 54% gesagt, Söder wäre ein guter Kanzler, nur 34% Laschet. Und auf deutschlandweit gesehen, Blitzumfragen sehen da auch ähnliche Ergebnisse. Also er ist nicht gerade, was die Demoskopie betrifft, der Beliebte. Aber aha, du darfst noch ganz kurz.
Ja, also gerade was diesen Konflikt zwischen Markus Söder und Armin Laschet betrifft, denke ich, dass viele Politiker der CDU Angst vor Söder haben, da er zu autoritär agiert und in dem Zusammenhang wurde auch häufig seine One-Man-Show-Politik kritisiert. Ich glaube, dass darauf viel zu sehr der Schwerpunkt gelegt wurde und dass man vielleicht abwägen sollte, welche Politik der Partei besser tut. Also letztendlich geht es ja um die Wählerstimmen, letztendlich geht es das Kanzleramt und darum, ob die CDU bzw. CSU Regierungspartei wird in der kommenden Wahl. Und ich finde, dass man mit der Wahl Armin Laschets ein doch recht hohes Risiko eingegangen ist, dass die Partei Stimmen verlieren wird. Da eben viele Menschen in der Bevölkerung doch Söder favorisieren, wenn man zumindest nach dem Umfrage aktuell geht. Es kann sich ja noch sehr viel ändern in den kommenden Wochen und Monaten.
Ich würde noch als Punkt ergänzen, bevor wir dann das Wort an Albrecht geben, dass er tatsächlich polarisiert, trifft's, würde ich sagen. Also beispielhaft ist da sein Auftritt, den er hatte, glaube ich, vor 2 Wochen war das bei Anne Will gewesen, wo ihm Luisa Neubauer gegenüber saß und Luisa Neubauer ihn damit ja konfrontiert hat, dass er mit Hans-Georg Maaßens Aussagen und vor allen Dingen antisemitischen Aussagen nicht ganz korrekt umging. Und da gab's ja wieder mal in der Twitter-Bubble einen ordentlichen Zuspruch für Luisa Neubauer. Ich finde auch zu Recht. Sie hat da zwar keine Belege geboten, aber man braucht ja nur sich die Aussagen anschauen von ihm, auch den Text, den er veröffentlicht hat, letztens in der Zeitung, deren Name gerade nicht einfällt, und die Aussagen Richtung Globalisten, die passen, aber also Vergleich, in dem ja auch sehr viel frequentierten Politik-Podcast Die Lage wurde darüber gesprochen, da wurde zum Beispiel sehr positiv geäußert, dass sich Laschet sehr ruhig verhalten habe und sehr routiniert damit umgegangen sei, also das passt genau zu dem Argument der Polarisierung, dass er wahrscheinlich einen Teil anspricht der ehemaligen Wähler, die die CDU genau in diesem, ich nenne ihn jetzt mal Mutti-Modus, so hat ihn der Spiegel jedenfalls genannt, haben möchten. Und dann gibt es die Gegenpart, die vielleicht für einen Aufbruch stehen würden. Aha, du darfst noch kurz ergänzen und Albrecht darf sich die Stimme schon mal erwärmen. Du bist dann gleich gefordert.
Also ich würde nur ergänzen wollen, dass man Armin Laschet eine sehr starke Laissez-faire-Haltung ansieht. Also er lässt sich von den schlechten Umfragewerten auch teilweise überhaupt nicht beeindrucken und Ich denke, dass es auch eine positive Charaktereigenschaft ist. Ich weiß allerdings nicht, oder ich bezweifle, dass diese Eigenschaft für die Union hilfreich sein wird und sie in der Wahl weiterbringen wird.
So, Albrecht, jetzt bist du gefordert. Du musst dich nur wieder entmuten. Ich habe dich gemutet, um die Nebengeräusche stillzustellen. Albrecht, die Frage also an dich. Welche Chancen würdest du ihm zurechnen? Was bringt er mit an Stärken? Auch passend zu dem, was gesagt worden ist. Was sind vielleicht Schwächen, die du feststellen kannst?
Naja, zunächst mal bin ich beeindruckt. Ich muss sagen, das ist mein erstes eigene Reaktion. Ich bin beeindruckt von eurem Debating-Stil. Das finde ich schon mal großartig. Ich will mal wissen, nur mal als Hintergrund, seid ihr alle Teil eines Politik-Seminars, also deines Kurses, Pierre, oder was ist der Hintergrund? Seid ihr alle Teil des oder wie kommt ihr denn überhaupt zusammen? Das interessiert mich vorab. Weil ich habe durchaus manche Debating-Runden erlebt, gemacht, Vorträge gehalten. Ich finde das sehr gut. Also ich finde das erstmal sehr ansprechend vom Schlagabtausch der Argumente. Deswegen das nur als Hintergrund. Welche Stufe seid ihr und wie kommt ihr zusammen?
Also ein Teil derjenigen, die anwesend ist, da wird am Ende nochmal drüber gesprochen werden, sind in der 12. Klasse, die haben quasi Abitur jetzt zu gefühlt 98%, 99% in der Tasche.
Ja.
Und ein kleinerer Teil allerdings heute in dieser Runde kommt aus der 11. Klasse. Das sind quasi, wenn man so will, PB-Kurse, die hier dabei sind.
Toll. Also das ist schon mal sofort für mich ein Gewinn, sag ich mal, weil das Gespräch hat man nicht allzu oft. So in dem internen Kreis und so mit so klugen Argumenten, auch so im Für und Wider und Schlagabtausch, das fand ich schon mal sehr gewinnend, auch von der ganzen Anlage, toll. Jetzt zur Sache. Ja, es ist schon sehr lustig, dass du gleich, Pierre, mit dem Horse Race eingeleitet hast. Hans wird geschmunzelt haben und sich gedacht haben, ja, das werden wir dem Albrecht, der nun ein bisschen mitgeredet hat im Zweifel, das legen wir dem doch hin. Das ist so Albrechts Hauptdomäne, das ist der Mann des Horse Race und ich darf danach abmoderieren. So. Das machen wir jetzt mal ein bisschen anders, weil das Interessante bei der Angelegenheit ist Folgendes. Ich fand das hochspannend, was ihr gesagt habt. Das trifft auch sehr vieles, wie ich finde. Manche Sachen würde ich noch ein bisschen anders akzentuieren. Aber wir müssen uns, und das hat, glaube ich, Geno auf das ein, was am Ende kam, zu Recht natürlich gesagt, wir dürfen natürlich die jeweiligen Kandidaten nicht ganz ohne ihre Partei denken, jetzt sage ich mal zugespitzt. Also die Parteien so gänzlich ad acta zu legen und uns nur zu fragen, wie ist der Kandidat, wie tritt er auf, wird der Sache im Kern, meine ich, nicht gerecht. Das sollten wir bei der Gelegenheit zumindest mitbedenken. Ja? Also das ist vielleicht auch insofern ganz vernünftig, nochmal so ein paar Grundzüge sich bewusst zu machen. Es ist ja wahr, will ich deutlich machen, wenn wir uns unterhalten, was diese Wahl so speziell macht. Deswegen ist es ja auch kein Zufall, Pierre, dass du über die Kandidaten kommst. Die erste Bemerkung muss sein, dass natürlich das absolute Novum darin besteht, dass wir das erste Mal, es ist für euch ja alle historisch, weil ihr zum ersten Mal, sage ich bewusst, ihr dürft zwar wahrscheinlich alle noch, einer dürft ihr wählen, 12. Klasse? Nein, ihr dürft alle gerade noch nicht wählen, ne? Ihr seid noch kurz drunter, Pech gehabt, so ein Mist, ja. Aber das erste Mal kann man bei euch zumindest sagen, erlebt ihr eine Wahl, bei der es eine Wahl im Lande gibt. Und das ist schon was ganz Bemerkenswertes. Wir haben eigentlich seit dem Jahre 2009, das war die erste Wahl, die Merkel mit Hauchhoch gewonnen hat gegen die SPD, nie eine Wahl ernsthafter Art gehabt, weil tatsächlich, und deswegen ist Pierres Zugang ja kein zufälliger, die Personalisierung so stark war, dass immer ganz klar war, dass sie kennen mich, der Kanzlerin. Also dieses Wissen darum, es wird am Ende Merkel gewählt. Merkel steht übrigens auch für keine Experimente. Merkel steht für einen klaren Kurs. Deswegen mein erster Widerspruch in grundsätzlicher Hinsicht, und darüber sollten wir reden, ist wirklich Erneuerung gewünscht? Ja, lieber Pierre, auch die Frage an dich, ist die Twitter-Blase so entscheidend, in der alle sagen, die große Luisa Neubauer hat dem aber mal so richtig eingeschenkt. Ich sage ganz dezidiert, der Text kam übrigens aus dem Magazin Cato, den du meinst, sehr interessanter Text, in dem Maaßen was geschrieben hat, wenn eine Frau Neubauer keinerlei Belege liefern kann und mit dem härtesten Einwurf, den es überhaupt in dieser Gesellschaft gibt, nämlich den Vorwurf des Antisemitismus, einem Politiker, den ich nun wahrlich nicht schätze, Herrn Maaßen, das muss ich an dieser Stelle nicht näher ausführen, kritisiert, dann ist das natürlich, wird das von einem nicht unerheblichen Teil als sehr problematisch angenommen. Also wir haben es zunächst mal mit einer hochgespaltenen Öffentlichkeit, einer ungemein polarisierten, tatsächlich auch generationell polarisierten Wahl zu tun, in dem ein erheblicher Teil sagen wird, ja, wir wollen Erneuerung, das ist nun Frau Baerbock, über die wir auch gleich sprechen werden, und das ist ihr großer, großer Aufschlag, damit kriegt sie euch, unterstelle ich, ich bin jetzt pauschal, ihr merkt das, ich pauschalisiere mal bewusst, ihr könnt ja danach eine Gegenposition auch stark machen, aber ich glaube, damit ist sie besonders natürlich gutiert in der jüngeren Generation, aber wofür steht natürlich Laschet? Auf der einen Seite, ganz klar, er wird in diesem Wahlkampf wahnsinnig versuchen, natürlich die Kontinuität der Merkel-Union stark zu machen und damit das alte Wort, was in dieser Republik zu eurer, zur Dramatik, ich sei deutlich gesagt, dass ich auch für eine gewaltige Erneuerung tendiere und meine, wir brauchen sie. Die Frage ist bloß, wie kriegen wir sie? Laschet wird stark machen, dass er natürlich derjenige ist, der dann letztlich doch das Erbe von Frau Merkel antritt, damit in die Tradition der CDU-CSU eintritt, damit Folgendes macht. Er hat ja versucht, jetzt um es auch einzuordnen, er hat versucht, eine Doppelstrategie zu fahren. Er fährt die Strategie gemeinsam mit der CDU-CSU, übrigens ein Teil auch mit der SPD, dass sie nach dem historischen Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das habt ihr sicherlich mit Pierre diskutiert, möchte ich annehmen, diesem Urteil zufolge hat die CDU-CSU entschieden zu sagen, wir müssen weit mehr den Grünen hinterher eilen, um mehr Umweltpolitik zu machen. Das hat aber einen ganz strategischen Grund. Er will auf diese Weise das Thema Ökologie neutralisieren. Er will auf diese Weise den Eindruck erwecken, wir machen es ja auch. Wir machen längst so viel wie erforderlich. Damit will er auf der einen Seite ökologisch wirken, also die CDU auch Modernisierung. Das ist ja sein großer Begriff. Sein großer Begriff im Wahlkampf, den er ausdeuten will, ist der des Modernisierungsjahrzehnts. Die CDU soll also in keinster Weise gestrig wirken. Er will eine moderne CDU verkörpern. Aber, und da wird es so brüchig, und deswegen stimme ich euren Argumenten sehr zu, die von allen von euch meistens kamen. Er ist hochgradig auch unstimmig in seinen Argumenten. Also einerseits der Versuch, modernisierend, ökologisch modernisierend, das nachzuholen, was das Bundesverfassungsgericht uns allen ins Stammbuch geschrieben hat. Auf der anderen Seite kommt von Laschet, es wurde von euch zu Recht gesagt, als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ganz klar der Ausweis, ich will eigentlich am liebsten nur mit der FDP regieren. Ich bin ein Mann des Industriezeitalters. Ich bin ein Mann, ich sag's mal ganz pointiert, von Kohle und Stahl. Also so platt sagt er es nicht, aber natürlich auch ein Mann des alten Industrialismus aus Nordrhein-Westfalen, den es jetzt gilt zu modernisieren. Aber er hat eine klare Agenda, die da eigentlich eher lautet, wenn irgend möglich, dann mit der FDP. Wobei jeder weiß, damit wird es prozentual nicht reichen. Er ist also in dieser Hinsicht weit restaurativer als beispielsweise ein Markus Söder sich geriert hat, der versuchte, auch grüne Ambitionen zu entwickeln. Das ist ein Stück weit meinem Eindruck nach erstmal das politische Profil. Er ist im Kern hochgradig, ich würde sogar fast sagen, unökologisch in seinem bisherigen Verhalten. Ein Mann, der bisher auch wenig ökologisches Sensorium hatte. Also es gibt da dolle Äußerungen, ja, wie plötzlich für ihn die ökologische Frage fast aus dem Himmel fiel. Also ganz dolle Äußerungen. Kann ich jetzt, oder müssten wir näher drauf sprechen, aber das ist jetzt nicht entscheidend. Das ist erstmal, finde ich, sein Hauptmomentum. Und es kommt natürlich, und das macht es so interessant, es kommt hinzu, dass er in der Tat in seinem ganzen Auftreten nie eine sonderliche Autorität entwickelt habt. Ihr habt ja auch ein bisschen die, zu Recht, diese Pierre hat es auch nochmal erwähnt, die Auftritte in den verschiedenen Talkshows. Es gab übrigens noch frühere Pierre, die würde ich noch als viel bezeichnender wahrnehmen, Talkshows erwähnt, wo er völlig in seiner Argumentation schwankend, auch dann wiederum sehr ungehalten, also alles andere als souverän war. Und das ist also ein Stück weit die große Diskrepanz. Er will für keine Experimente stehen. Er steht aber zunächst einmal für eine sowohl fehlende Autorität als Person wie für die Tatsache, und das macht es für den Wahlkampf so hochgradig spannend, und deswegen habt ihr zu Recht eine Debatte um diese 25% geführt, die er bekommt, das ist ein verheerender Wert. Ihr müsst euch bewusst machen, wenn ein Ministerpräsident eines Bundeslandes nur 25% seiner eigenen Landeskinder, wie der schöne Begriff heißt, hinter sich versammeln kann, dann ist das ein Desaster. Das spricht also für zweierlei. Es spricht für katastrophale Werte zur eigenen Person, wie auch für einen echten Niedergang der CDU-CSU, für den er steht. Das heißt, um es zuzuspitzen und an dem Punkt zu Ende zu bringen, Armin Laschet hat für euch alle, ich sage das bewusst, die Wahl überhaupt eröffnet. Meine These, ich habe oft genug mit Hans darüber diskutiert, war immer die, wenn Markus Söder Spitzenkandidat geworden wäre, dann wäre die Wahl gelaufen. Dann wären die über 30% für die CDU-CSU garantiert gewesen, deutlich vielleicht sogar. Mit Armin Laschet besteht die Chance, dass wir eine echte Konstellation haben, die endlich wieder eine gewisse Alternative bedeutet. CDU-CSU mit einem schwachen Kanzler Laschet oder möglicherweise tatsächlich eine Überraschung durch eine grüne Partei, die man allerdings auch, und da werden wir ja dann noch, wird euch vielleicht fast noch mehr interessieren, auch dann sehr kritisch diskutieren werden müssen, ob diese Stärke momentan eine eher simulierte ist und ob die nicht langsam und sukzessive schon sehr wieder zu schwinden beginnt, weil auch da große Fragezeichen sind. Also am Ende an dem Punkt, Laschet, schwacher Kandidat, konturlose CDU-CSU, in einer, und das macht es so dramatisch, absoluten historischen Situation für euch, als das ist ja das eigentliche, worüber wir auch, glaube ich, sprechen müssen. Wir haben eine Wahl, die tatsächlich über die nächste Dekade entscheidet, die über euer aller Leben, Dasein in hohem Maße entscheidet. Aber die Union jedenfalls bietet da nichts auf, wo man sagen kann, da ist eine Figur mit klarer Aussage, geschweige großer Autorität. Entschuldigung, jetzt
muss alles ich gut, das war wieder
ich,
der.
Ja, ja. Alles ich habe mir, du merkst, ich hatte mir davor so viel Gedanken gemacht, ich musste die jetzt loswerden, weil die Vorbereitung macht man sich ja bei so klugen Teilnehmern, die ich schon befürchtete, vor mir zu sehen, dachte ich, jetzt musst du da mal richtig. So, das bin ich.
Albrecht,
jetzt
im ersten Durchgang kenne los. Dich nicht anders, ich kenne dich aus den Debatten mit Thilo, der entscheidende Punkt auch nicht anders. Vielleicht kriegen wir dich im Laufe noch ein bisschen gestockt. Es gibt drei Erwiderungen, die hören wir uns erstmal an. Da würde ich gerne auch noch Hans' Position abschließen zu Laschet und dann lasst uns zu der angesprochenen Annalena Baerbock gehen. Aber erstmal darf Aha starten.
Sie haben gesagt, dass man bei Armin Laschet nicht so recht weiß, woran man ist oder dass er diese fehlende Autorität hat. Und beim letzten Punkt kann ich definitiv zustimmen. Aber gerade bei dem Wissen, woran man als Wähler ist, da bin ich eher kritisch. Also ich finde, das war vielmehr bei Markus Söder der Fall. Also es hat ja auch Özdemir über ihn gesagt, dass er sich so erst bei der AfD und dann bei den Grünen angebiedert hat, während er Laschet eher als ehrliche Haut sieht. Und mich würde da interessieren, erstmal wie die anderen das sehen. Und was auch Sie dazu sagen oder Hans?
Ich würde vielleicht trotzdem erstmal JS und LZ dazu nehmen und dann können wir gerne den Bogen nochmal schließen, dass Hans und dann Albrecht das quasi schließen kann. Sonst erstmal dann LZ.
Also ich wollte nochmal sagen, dass auch diese Vielseitigkeit manchmal zu intransparent führt, intransparenz, Deutsch ist heute schwer, führen kann und dies auch teilweise durch die Corona-Politik noch betrachtet werden muss.
Dann Hans, ja, die Frage an dich, wie würdest du es jetzt einmal einschätzen? Du hast jetzt alles gehört, Albrecht hat dir schon vorgeworfen, du willst nachher sowieso das wieder irgendwie rund machen. Ein böser Vorwurf von ihm natürlich. Hans, wie würdest du es sehen?
Nein, das ist die Wertschätzung unserer klassischen Aufgabenteilung, deswegen sage ich das nur mal. Ich musste dem vorgreifen, ja? Ja, also insofern, nein, kleiner Scherz. Ja.
Ich möchte nur darauf hinweisen, Albrecht, dass deine Annahmen, was meine Rolle hier angeht, zu 100% falsch sind. Ich hoffe, deine politischen Prognosen sind besser. Ich habe hier nichts mit vorbereitet, schon gar nicht das Thema Horse Race. Mir fällt zu Armin Laschet, den ich schon ein bisschen länger kenne, und zwar nicht in der Rolle des Ministerpräsidenten, sondern als Mitglied des CDU-Vorstandes, wo er häufig genug montags morgens, wenn die sozusagen ihre Gremiensitzungen hatten, wann immer eigentlich Merkel gefragt gewesen wäre in der kritischen Situation und sie aber nicht wollte, dann ist immer Armin Laschet sozusagen als ihr hilfreicher Knappe an die Seite gesprungen und hat jovial lächelnd sozusagen eine Merkel-nahe Position vertreten. Das ist historisch seine Rolle. Und ich glaube, ein Stück weit versteht er sich auch so. Das ist diese Rolle des im Grunde die Fortsetzung des Merkelschen Kurses mit anderen Mitteln. Das ist aber nicht das Einzige. Ich möchte zwei personale Vergleiche einbringen, die vielleicht überraschen. Ich finde, Laschet hat eine ganze Menge mit Söder gemeinsam. Sie sind beide Chamäleons. Sie sind Chamäleons, was die Erkennbarkeit und die Wandelbarkeit inhaltlicher Positionen angeht, aber in unterschiedlicher Ausprägung. Söder tut so und schafft das erfolgreich, als habe er diese Position, die er jetzt gerade einnimmt, selbstverständlich im Grunde schon immer vertreten. Und wenn man, da hat er ein großes darstellerisches Talent, wenn man dann in Archive reinguckt oder in die eigene Erinnerung, fällt einem auf, na, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren war das aber das genaue Gegenteil. Da hat Söder, und das macht einen Teil seiner Autorität und auch Überzeugungskraft aus, hat die Fähigkeit, so zu tun, wie eine Schlange, die sich häutet. Er lässt seine Häute hinter sich. Das kann Laschet nicht so gut. Gleichwohl ist er extrem wandelbar, ein Stück weit auch in seinen Positionen. Das ist Stärke und Schwäche zugleich. Eine zweite personale Beziehung möchte ich ziehen. Für mich ist, das überrascht mich jetzt selbst, Armin Laschet ein Stück weit in der Tradition Helmut Kohls. Helmut Kohl wurde, als er war ja vorher Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, er wurde verspottet auf der Bundesebene, auch in seiner eigenen Partei. Birne, die Walz aus der Pfalz und wie es dann alles hieß. Er hat sich mit einer unglaublichen Zähigkeit als im Grunde politisches Hartgummi erwiesen, der als eigentlich regionale Größe es dann bis zu 16 Jahren Kanzlerschaft gebracht hat. Und ein Teil dieser Härte, dieser Hartgummi-Härte, die man nicht unterschätzen darf, hat für meine Begriffe Armin Laschet auch. Für mich hat sich das auch gezeigt in dieser zugespitzten Situation, als er dann am Ende eben doch in dieser völlig chaotischen CDU-Präsidiumssitzung Söder so gerade eben noch verhindert hat. Das war dann schon ein Stück zugespitzter Härte. Deswegen, ich finde, ich teile alles, was Albrecht gesagt hat, über die Chancen, die der auf der einen Ebene schwache und nicht so glorios autoritär glänzende Kandidat Laschet bietet. Man soll ihn aber auch nicht unterschätzen. Der ist noch lange nicht tot und wir wissen alle nicht, was der Sommer und Herbst noch bringt an politischer Veränderung. Und Laschet hat diese Chamäleonfähigkeit, er kann sich darauf einstellen.
Dann hat JS für diesen Laschet-Blick erstmal das Schlusswort.
Ja, entmuten ist halt ein bisschen schwierig. Ich wollte nochmal auf was eingehen, was Sie gesagt haben, Albrecht. Ich finde es nämlich wirklich interessant, dass sich die CDU nicht getraut hat, Markus Söder als Kandidaten vorzuschlagen. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich bin sehr, sehr froh, dass Markus Söder nicht der nächste Bundeskanzler wird. Ich will auch nicht, dass Armin Laschet wird, aber das ist ein anderes Thema. Ich finde aber, das zeigt einfach die Kritik, die Laschet während diesem Kampf zwischen ihm und Söder bekommen hat aus der eigenen Partei, zeigt einfach, dass er nicht den Rückhalt hat in der eigenen Partei. Und für mich stellt sich dann so ein bisschen die Frage, wenn er schon nicht den Rückhalt in der eigenen Partei hat, wie soll er dann den Rückhalt in Deutschland kriegen?
Darf ich dazu wenigstens noch eine, Peer, das wäre vielleicht ganz schön, weil es eine absolut neuralgische Frage, auch für die ich dankbar, dass Sie das aufgeworfen haben. Diese große, ja, Sie lachen, ich freue mich immer, ich sehe herzhaft lachende Gesichter.
Wir lachen. Ich möchte jetzt gar nicht den unhöflichen Menschen hier spielen, aber wir sind so ein bisschen im Whistleblower-Stil. Das heißt, es wäre cool, wenn Sie nicht unsere Namen sagen könnten, sondern unsere Kürze. Also,
Entschuldigung. Ich habe mich schon gewundert. Ich verstehe, dann war das JS, Genau. Ja, lustig, früher war es FJS, das war Franz Josef Strauß, aber hier ist es nur JS gewesen, kluge Frage JS. So, ich sage jetzt Folgendes dazu und deswegen, weil das wirklich ganz, ganz wichtig ist, für meine Position, um Sie an dem Punkt auch verständlich zu machen, und ich finde das hochspannend, was Sie gesagt haben, ich teile das nämlich in dem Punkt absolut. Wenn dieses Horse Race, und deswegen, ich gar nicht, Hans, du weißt, das war scherzhaft, ich habe da jetzt nichts unterstellt, dass ihr da hier irgendwie, ich fand es so lustig, weil Hans weiß das genau, ich keine Runde zwischen uns, ihm und Thilo Jung, bei dem ich nicht aufs Horse Race gepolt wurde. So, aber warum hat mich das interessiert und warum, glaube ich, ist die Frage der Autorität so entscheidend? Und da haben Sie, hat JS, das Entscheidende gesagt. Wenn wir nicht eine starke Regierung, und deswegen komme ich auf den Punkt, bekommen, das war mein Argument, warum ich übrigens auch pro Söder war. Ich sage das ganz deutlich. Ich habe es noch in einem meiner Texte auch ausdrücklich geschrieben. Und zwar für eine Konstellation einer nicht schwachen CDU, CSU und im besten Falle noch möglichst starke Grüne. Das war meine Vorstellung. Aus dem einen entscheidenden Grund. Weil ich glaube, dass das Hauptproblem unserer Zeit, ihrer Generation, noch mehr als die der meinen und von Hans, wenn ich so sagen darf, uns zusammenhauend, Hans, das siehst du mir nach, ich will damit sagen, ihr Problem wird es am ehesten sein, dass die Politik, die wir gegenwärtig brauchen, nur durchgesetzt werden kann von einer starken Regierung, die in der Lage ist, dieses Land hinter sich zu bringen. Und deswegen haben Sie, um nur zwei Sachen zu sagen können, Hans hat es ja auch ganz stark gemacht, völlig recht, bei Söder ist das Chamäleon, Hans hat sogar mit dem schönen Bild einer Schlange gefasst, der sich hinter sich lassen heute nun evident. Die große Krux aber in der Politik besteht darin, um mit Max Weber mal zu sprechen, dass die Macht und darin besteht, Menschen zu einem Verhalten zu bewegen, das sie von eigenem Willen vielleicht geleitet nicht tun würden. Und da kann sogar ein Chamäleon oder sogar eine Schlange wie Söder, das in der Lage ist zu erkennen, obwohl er, und jeder von uns weiß das, das haben übrigens auch viele nicht vergessen, der haarscharf an der AfD gesegelt ist noch vor wenigen Jahren. Der Begriffe wie Asyltourismus, das hat JS bestimmt, sie nickt, genau vor Augen. So, ja, das wollen wir alle nicht wieder hören. So, aber ich sage Ihnen, ich bin da so weit, dass ich sage, ja, wenn aber ein Politiker in der Lage ist, einen Rollenwechsel zu vollziehen, sich ein zweites Mal auf einen sehr harten Kampf sogar gegen die AfD zu kaprizieren, den ich sogar, sage ich hier auch deutlich, fast zu weitgehend fand, weil er sogar davon gesprochen hat, die AfD ist der Feind. Das ist ein Begriff, der eigentlich in der Auseinandersetzung zwischen politischen Parteien gar nicht vorkommen darf. Aber er hat sie so hart als Gegner kategorisiert wie wenige andere. Und er hat weit mehr erkannt, auch übrigens, und jetzt kommt's, nur weil er gemerkt hat, dass auch in Bayern die Wahlen ohne ökologische Politik irgendwann nicht mehr zu gewinnen sind. Er hat weit mehr, für meinen Eindruck, erkannt, dass diese Politik gemacht werden muss, auch natürlich, damit er selber an der Macht bleibt. Und meine Grundproblematik bei der Konstellation, der gesamten Konstellation dieser Wahl, um das mal zuzuspitzen, besteht darin, dass ich drei Kandidaten sehe. Ich nehme da Frau Baerbock, über die wir gleich auch sprechen, ja mit ein, die für mich alle nicht die Autorität verkörpern, dass ich ihnen zutraue, dass sie in diesem Land übrigens auch gerade die reaktionäreren Kräfte, nämlich die bürgerlichen Kräfte, überhaupt mitzunehmen, die wir aber brauchen, damit wir eine ökologische Politik hinkriegen. Und deswegen bin ich leider schon jetzt ziemlich enttäuscht. Übrigens, wir kommen ja jetzt gleich auf Baerbock, wir werden es ja genauso diskutieren, bei der Grundfrage, kriegen wir am Ende überhaupt die Konstellation, die wir nämlich eigentlich bräuchten? Und als Letztes sei es gesagt, Hans hat, das muss ich nochmal sagen, weil es wirklich spannend ist, Hans hat ja zu Recht. Ich würde zwar das mit Kohl ganz anders sehen, Hans, das ist aber eine Randdebatte, weil ich bei Kohl zumindest nur in einem Satz gesagt sehe, dass der Mann mit einem solchen Machtwillen, der dann übrigens dem Söder schon weit mehr ähnlich war, ein Durchzieher in der CDU war und in einer Beständigkeit Kanzler werden wollte. Du weißt ja auch, das beste, zweitbeste Ergebnis der CDU nach Adenauer 1976 erzielte, wo er fast 48% bekam. Damit will ich sagen, der Mann hat die bundespolitische Ebene viel früher bespielt, auch weit mehr Macht strategisch aufgeboten als ein Laschet, ich das bei Laschet sehe. Aber es ist was anderes entscheidend. Da hast du vollkommen recht, die CDU, selbst die CSU, und das hat auch Söder natürlich erkannt, hat das alte Wort von Franz Josef Strauß begriffen. Es gibt keine konservative Partei, die sich einem Zeitgeist vollkommen verschließen kann. Strauß, um es an den Punkt deutlich zu machen, hat gesagt, konservativ, da müsst ihr euch bewusst machen, ganz paradox, heißt an der Spitze des Fortschritts zu marschieren. Also, wenn die CSU, die CDU nicht willens ist, den Zeitgeist aufzunehmen, dann wird sie auch abgemeiert. Also, das hat aber wahrscheinlich sogar ein Söder stärker begriffen und deswegen war ich nur an dem Punkt geneigt, bei allem Misstrauen, wie JS ich genauso habe, ohne FJS ins Spiel zu bringen, JS hatte, die habe ich auch, würde ich sagen, ich hätte dieses Risiko, wäre ich lieber eingegangen, anstatt jetzt eine Wahl, um es auf den Punkt zu bringen, zwischen drei ungeheuer schwachen Kandidaten zu haben, denen ich allen nicht die Autorität zubillige, dass sie die für sie erforderlichen Veränderungen in diesem Lande bewerkstelligen.
Ja, wenn Albrecht einen kurzen Beitrag bringt, dann dauert er 3,5 Minuten.
Ja, entschuldige, Pierre.
Alles gut. Es ist ja im Podcast auch legitim, aber wenn wir bei den so langweiligen Armin Laschet jetzt fast 40 Minuten gesprochen haben.
Uiuiui. Der wird Kanzler werden, das ist er dann wahrscheinlich dann doch, aber gut.
Ja, das können wir dann besprechen, wenn es soweit ist, Albrecht. Herzlichen Dank. Ja. Wir gehen mal über, trotzdem würde ich vorschlagen, jetzt zu der ja schon angesprochenen Annalena Baerbock, die ja ein bisschen anderen Modus hatte, weil ja letztlich das mit Robert Habeck gemeinsam geklärt worden ist und das ja eigentlich für viele jetzt nicht überraschend kam, dass sie nominiert worden ist. Man hat aber, finde ich, im Intro auch schon so ein bisschen gehört, was immer mitschwingt, ne? Man wird immer vorgeworfen, fehlende Regierungserfahrung, ihr wird vorgeworfen, ja, dass sie sich in diesem Machtkampf, in diesem politischen, ja, Zirkus vielleicht nicht so bestehen könnte wie andere. Und da wäre die gleiche Frage an euch, wie seht ihr die Chancen von ihr als Bewerberin der Grünen, auch in dem allgemeinen, der allgemeinen bundesdeutschen Entwicklung der Grünen, welche Chancen und welche Schwächen vielleicht hätte sie, und LD darf starten.
Ja, also zum Anfang möchte ich erstmal gerne sagen, das ist nur meine subjektive Meinung und ich möchte Baerbock eher kritisieren. Das heißt, ich möchte zunächst auf die starken Diskrepanzen zwischen ihrer politischen und ihrer individuellen Ideologie das ansprechen. Und zwar in letzter Zeit oder in den letzten Wochen hat man ja stark diese, in Anführungszeichen, wie sie es genannt hatte, blöden Versäumnisse in den Medien propagiert. Und zwar das in Bezug auf das nicht oder auf die nicht gemeldeten Nebeneinkünfte. Und ich finde, das negiert leider sämtliche Integrität, die diese Kandidatin besitzt. Das heißt, sie hat lautstark für mehr Transparenz in Bezug auf Lobbyismus beziehungsweise in Bezug auf solche Nebeneinkünfte plädiert, aber meldet ihre Nebeneinkünfte selbst nicht. Und so eine Person, die so eine starke, ja, Disparität zwischen ihrer individuellen Verhaltensweise und ihrer politischen Ideologie besitzt, kann für mich leider keine Bundeskanzlerin werden. Da gibt es auch ein Interview, ich weiß nicht, ob es von der AfD, leider von ZDF oder der ARD war, in dem sie zu Anfang des Interviews gefragt wurde, wie sie denn zum Interview gekommen sei. Und da antwortete sie, dass sie das Taxi genommen habe, weil man Schweißflecken gesehen hätte, wäre sie gelaufen oder mit dem Fahrrad gefahren. Und tut mir leid, JS, du schüttelst deinen Kopf, aber Für mich sind solche Punkte, also als Kanzlerkandidatin muss man eben eine übereinstimmende politische und vor allem ja, individuelle Verhaltensweise an den Tag legen. Und das tut sie meiner Meinung nach nicht.
Dann setzen wir erstmal mit Aha fort.
Also ich kann die Punkte, die LD angesprochen hat, sehr gut nachvollziehen. Gerade was das Moralisieren angeht, denke ich, dass die Grünen insgesamt nicht nur Annalena Baerbock einen sehr großen Fehler gemacht haben und machen, wenn sie das Kanzleramt anstreben oder ja die Regierungsmehrheit bilden wollen. Ich denke, dass sie mit diesem hochgesteckten Ziel, also aus der Opposition rauszukommen und zu regieren, einen anderen Ansatz wählen müssten, um eben einen Großteil der Bevölkerung hinter sich zu stellen und vor allem zu repräsentieren. Und zudem sehe ich auch Probleme in den eigenen Reihen. Die hat Idea jetzt auch schon perfekt mit angesprochen. Neben der Nebeneinkünfte gab es ja zahlreiche Skandale. Und die muss jetzt nicht alle aufzählen, aber wenn das nicht aufgearbeitet wird, ja, dann in diesem Fall mit zweierlei Maß gemessen wird, dann sehe ich das auch kritisch, wie die Grünen die Gesamtbreite der Bevölkerung hinter sich bringen wollen. Ich finde, dass man da auf jeden Fall ja aufklären sollte, unter anderem was die Nebeneinkünfte betrifft, und dass insgesamt aber auch diese Moral von beiden Seiten kommt. Also jetzt das Taxi-Beispiel, ich finde das persönlich ein bisschen abstrus, dass das dann kritisiert wird. Natürlich sind die Grünen grün und ja, sollten insgesamt auch so handeln, die also ihrer Leitlinie folgen, aber dass es nun mal diese Unterschiede gibt zur realen Politik, das ist ja trotzdem normal. Und ich finde, das sollte auch nicht in so einem Maß kritisiert werden. Das ist immer noch Regierungspolitik und gehört dazu. Also, dass sie dann nicht auf dem Fahrrad und mit Jutebeutel zu Konferenzen antreten. Ich finde, das ist kein legitimer Kritikpunkt.
So, wir probieren nochmal JS in der Hoffnung, dass es jetzt technisch funktioniert. Wir drücken die Daumen.
Ich habe einmal gegen WLAN-Router getreten. Ich hoffe, jetzt funktioniert es wieder. Digitalisierung in Deutschland, wollen wir nicht drüber reden. Also ja, das Taxi-Beispiel finde ich auch sehr unfair, das ihr vorzuwerfen. Ehrlich gesagt, ich will jetzt nicht darüber anfangen zu reden, wie Frauen in der Politik wahrgenommen werden und welche Standards sie erfüllen müssen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich finde, dass diese Versäumnisse, wie sie es ja selber bezeichnet hat, jetzt kein Riesenskandal sind. Ich finde, man darf das auch nicht zu hoch hängen. Natürlich schwächt das ihre Kampagne. Aber man muss sich halt auch angucken, so, wer sind die Alternativen? Und da ist dann Annalena Baerbock, kommt dann trotz dieses kleinen Fehlers, whatever, kommt sie, finde ich, noch sehr gut weg. Für mich persönlich.
Also das Ganze sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Also ja, auf der einen Seite, wie JS gesagt hat, was sind die Alternativen, stimme ich ihr schon zu. Allerdings sehe ich es auch etwas wie LD. Und zwar finde ich, dass genau dieses Versäumnis enorm ihre Glaubwürdigkeit als Politikerin schwächt. Also wenn so jemand sozusagen, sie soll die Bundeskanzlerin eventuell werden, und da bewegt sie sich auf so einem zweischneidigen Schwert. Ja, auf der einen Seite fordert sie, dass mehr Transparenz im Lobbyismus etc. Vorhanden ist, und bringt aber selber sozusagen ihre Nebeneinkünfte nicht oder meldet diese nicht. Und wenn genau dort ist meiner Meinung nach ihre Schwäche, wenn sie das nicht vereinbaren kann, ihre persönliche Ideologie und die ihrer Partei, beziehungsweise die dann als Bundeskanzlerin, dann ist sie genau an diesen Punkten angreifbar und für die Bevölkerung auch in meinen Augen nicht genug glaubwürdig, dass die Bevölkerung nach 100% hinter ihr stehen kann. Denn es wird genau an diesem Punkt entweder andere Politiker ansetzen oder eben die Bevölkerung, wo sich dann eben auch die Bevölkerung spalten kann. Einer Seite, die natürlich vollkommen gegen sie spricht, die andere Seite, die sagt, naja, sie bewegt sich so und so. Was ist denn jetzt nur in ihren Augen, was vertritt sie denn jetzt nur eigentlich? Und ich glaube, das ist der Kernpunkt, der da ihr in Zukunft ein paar Probleme auch weiter bereiten könnte.
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann kritisierst du erzähl auch ein wenig die fehlende Leitlinie bei Annalena Baerbock. Ja. Ja. Ich würde das nochmal ein bisschen weiter fassen. Ich denke, dass es ein Problem der Partei insgesamt ist, dass es nicht ganz deutlich wird, in welche Richtung die Grünen wollen, da ja sie nicht klar Stellung beziehen zu so vielen Themen. Natürlich gibt es Wahlprogramm und es stehen auch allerhand Forderungen darin, aber es wird insgesamt häufig kritisiert, dass ja sie also für all die umweltfreundlichen Neuerungen, dass sie nicht angeben, woher das Geld kommen soll. Thema Vermögenssteuer oder Vermögensabgabe. Und da wird so ein bisschen unklar für den Wähler, in welche Richtung die Grünen selbst wollen und auch der prozentuale Anteil der Grünen, zu den ja ein Großteil der eher wohlhabenderen Bevölkerung in Deutschland gehört, ist sich da oder der spielt da auch noch mit rein. Und ich denke, dass die Grünen da klarer Stellung beziehen sollten, was denn konkret ihre Ziele sind für die nächste Legislaturperiode. Und das sollte man aber nicht allein Annalena Baerbock vorwerfen, die natürlich als Kanzlerkandidatin das Gesicht des Wahlkampfes ist. Aber ja, insgesamt sind es dennoch die Grünen als Partei. Und diese klare Stellungnahme fehlt meiner Meinung nach.
Den letzten Punkt von AHA teile ich auf jeden Fall. Ich finde, das ist aber separiert zu betrachten von der Kritik an Annalena Baerbock als Person, wie sie ja auch gesagt hat. Und ich finde ehrlich gesagt, dass der Umgang mit ihr etwas unfair ist in den Medien. Wenn man sich jetzt anguckt, wir haben schon über Armin Laschet geredet und seine in Anführungsstrichen Versäumnisse in den vergangenen Jahren. Und zu Olaf Scholz werden wir leider auch noch kommen müssen. Und dann wird jetzt so auf diesem Fehler von Annalena Baerbock rumgeritten. Wobei ich finde, dass sich sowohl Laschet als auch Scholz schon schlimmere Sachen geleistet haben. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unfair im Umgang. Und das ist ja nicht nur bei dem Thema so zu beobachten gewesen, sondern eben auch bei, kann Annalena Baerbock als Mutter Kanzlerin werden? Das ist ein weiterer Punkt, den ich da mit anbringen würde, dass der mediale Umgang etwas unfair ist aus meiner Sicht.
Ja, ich stimme dir da absolut zu. Und ja, ich sehe den Grund darin ein wenig, ja, so, dass dieser Fall ist nach dem totalen Hype nahezu aller Zeitungen, ja, anderer Medien und Kanäle, dass jetzt besser scharf nach Kritik gesucht wird, gerade von anderen Parteien, vielleicht auch als eine Art Ablenkung, ja, gerade der Vorwurf, dass sie keine Regierungserfahrung besitzt, wird ja immer wieder durchkaut und immer wieder angebracht. Und dass Fehler und diese Fehler einzugestehen natürlich auch dazugehört, was sie auch gemacht hat, wird dabei häufig übersehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das eben so mit einer der Gründe ist, diese Fehlersuche, die ja auch zur Politik letztendlich gehört. Aber gerade bei Baerbock sieht man ja, ja Steigen und diesen Fall jetzt in einem sehr kurzen Zeitraum. Und ich finde es sehr spannend, wie sich das jetzt noch weiterentwickeln wird über die nächsten Wochen.
Um kurz auf dich zu antworten, da du davon geredet hast, dass du es ungerechtfertigt findest, dass die fehlenden Referenzen kritisiert werden, ist es nicht der integrale Bestandteil einer Bundeskanzlerin, dass sie regieren kann? Und sind dann quasi gewisse Referenzen oder ja gewisse Erfahrungen, mit denen sie sich eben profiliert hat, nicht Voraussetzungen, um ein ganzes Land zu leiten? Also ich sehe das vielleicht etwas konventionell, aber meiner Meinung nach überwiegt Erfahrung in jedem Fall. Und zwar in jedem Fall gegenüber ja, plakativem Wissen oder nur einfachem Wissen. Und dementsprechend würde ich eben diese fehlende Regierungserfahrung ja ihr nicht anrechnen. Sie quasi dafür diskreditieren, dass sie eben keine Regierungserfahrung besitzt.
Ja, dann darf ich kurz darauf antworten. Okay. Ja, ich kann deinen Punkt absolut verstehen und das ist auch gar nicht das, was ich damit ausdrücken möchte.
Mein Problem ist eher, dass diese fehlende Regierungserfahrung mir immer wieder vorgeworfen wird und in der Diskussion der anderen Kandidaten über also ihre Fehler fast ja oder eine nicht vergleichbare Nennung finden. Und das ist genau der Punkt. Ich finde, dass keine Regierungserfahrung oder wenig regierungspolitische Erfahrung nicht gleich heißen muss oder nicht gleich schlecht sein muss. Und dass Regierungserfahrung auch nicht gleich Regierungserfahrung ist, sondern auch betrachtet werden sollte, wie sie umgesetzt wurde. Und gerade bei Laschet und bei Olaf Scholz merkt man ja, dass nicht alles super gelaufen ist. Darüber werden wir sicher auch gleich sprechen, wie JS bereits gesagt hat. Und insofern finde ich, kann man beide Punkte kritisieren. Mein persönlicher Eindruck ist, dass diese fehlende Regierungserfahrung von Annalena Baerbock ein Dauerthema ist und die Fauxpas anderer Politiker in vergangenen Legislaturperioden nicht oder unzureichend im Vergleich berücksichtigt werden.
Darf ich ganz kurz antworten oder?
Wenn du dich ganz kurz fasst, gerne, dann
ja,
würde ich den Rest.
Ich fasse mich ganz kurz. Du hast die Regierungserfahrung der beiden anderen Kandidaten angesprochen. Und das ist es ja gerade. Es ist ein Vergleichskriterium für die Wählerschaft. Das heißt, die Wählerschaft kann ganz objektiv in die Historie schauen, die Legislaturperioden beider in der Retrospektive betrachten und vergleichen. Aber da Baerbock eben diese Referenzen, diese Historie nicht besitzt, ist es eben nicht möglich, sie zu vergleichen und fundiert einen Schlussstrich zu ziehen, beziehungsweise einen Konsens zu finden, welche Regierungserfahrungen, welche Legislaturperioden jetzt eben die ja, erfolgreichsten waren, nenne ich es mal.
Das hoffe ich.
Deswegen wäre das ja die perfekte Chance, Regierungserfahrungen zu ermöglichen. Nur als Punkt, aber das, was du sagst, dann hat es natürlich
auch. Kleine Anekdote, man wirft doch auch kein Kleinkind in den Pool, um zu sehen, wie gut es schwimmen kann. So.
Also Annalena Baerbock mit einem Kleinkind zu vergleichen.
Nein, das war jetzt der eingänglichste Vergleich, der mir jetzt spontan eingefallen ist. Tut mir leid, ich wollte sie natürlich nicht als Kleinkind etikettieren, etc.
Ein bisschen chauvinistisch wirkt es aber doch, muss ich dir selber sagen, LD. Das ist so ein bisschen so die, Machtposition, die man da manchmal so hört. Ich weiß nicht, in der Reihenfolge wäre JS zuerst gewesen. Willst du starten?
Ich wollte nur ganz, ganz kurz sagen, LD, ich sehe auf jeden Fall deinen Punkt und ich kann es auch bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, aber es sind nun mal nur 3 Kandidatinnen zur Auswahl aktuell und für mich ist es so, Olaf und Armin Laschet haben gezeigt, dass sie nicht regieren können. Annalena Baerbock werden wir sehen, ob es funktioniert, wenn sie denn dann gewählt wird.
Ich stelle mir halt auch noch die Frage, ob das das einzige Vergleichskriterium sein sollte, weil irgendwo wollen wir auch was Neues haben und sollten nicht immer nur in die Historie blicken.
Da eben würde ich gerne anschließen, das sehe ich nämlich genauso. Also ich kann natürlich auch die Kritik verstehen und irgendwo ist sie auch nachvollziehbar. Aber ich denke mir, also wie bereits gesagt wurde, dass in der Historie jetzt nicht alles optimal gelaufen ist und dass man genau aus diesen Fehlern könnten die anderen beiden Kandidaten natürlich lernen. Allerdings, wie wir vorhin auch schon drüber gesprochen haben, Armin Laschet ist sozusagen sehr nah an Frau Merkel und wer sagt uns, dass es dann, wir wollen ja das so ein bisschen, weiß ich nicht, wieder ein bisschen Schwung oder ein bisschen frische Luft sozusagen dazukommt. Und vielleicht ist genau diese fehlende Regierungserfahrung auch ihre Stärke, denn sie kann vielleicht es einfach nochmal aus einem anderen Blickwinkel, sage ich jetzt mal, sehen und ist nicht so eingefahren in ihrer Erfahrung von wegen, das Altbewährte ist super gewesen, wir sind damit schon irgendwie durchgekommen und deswegen fahren wir jetzt diese Schiene. Das ist in meinen Augen vielleicht sogar ein Vorteil, weil sie eben nicht so viel Erfahrung hat und sie trifft ja auch nicht alleine die Entscheidung, sondern sie wird dann ja immer trotzdem nochmal beraten und sitzt in Gremien, wo natürlich darüber diskutiert wird.
Okay, dann würde ich die Vorlage nehmen und Albrecht wieder zurück ins Spiel holen. Er muss sich nur gleich wieder entmuten, das ist ganz wichtig. Will nur noch ganz kurz persönlich ergänzen, dass ich, als ich gesagt habe, völlig nachvollziehbar finde, ich in der tatsächlich medialen Wahrnehmung dieses Argument A, sie ist Frau, B, sie ist Mutter, C, sie hat keine Regierungserfahrung zu häufig höre, muss ich ehrlich sagen. Denn ich weiß nicht, ob mangelnde Regierungserfahrung immer das Ausschlusskriterium per se ist. Und da wird immer das Argument gefahren, ja, sie muss ja mit Putin und mit den Größten der Welt zusammensitzen. Ja, mag alles sein. Aber ob das allein das entscheidende Kriterium ist, ob jemand eine gute Kanzlerin wird, das sei mal dahingestellt. Und ob man nicht andere Eigenschaften mitbringt, die genauso mit dazugehören. Das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle. Letztlich, aber vielleicht kann uns Albrecht da nochmal ein bisschen genauer erleuchten. Wie würdest du es einschätzen? Wie siehst du ihre Chancen? Wie siehst du ihr Profil? Und vielleicht schaffen wir es ja diesmal unter 5 Minuten als ein Beitrag.
Ja, ich glaube, 5 Minuten ist eine Menge Holz. Da kann ich einiges sagen. Da lasse ich mich drauf ein. Meistens
wirkt es bei mir, weil
ich so schnell bin. Also, ich habe 2023 auf meiner Uhr. Ich versuche es kompakt und aber vielleicht nochmal in meiner Weise vielleicht zusammenfassend zu machen. Ich bin erst noch mal vorab hier. Ich bin absolut begeistert. Ich muss wirklich sagen, ich habe an sowas noch nicht teilgenommen. Ich finde das also auch, ich sage das mal an die Diskutantinnen, ich finde das auch eine Riesensache. Ich muss wirklich, nein, das meine ich im Ernst. Ich bin kein so großer Freund von solchen Sachen. Aber wie das hier zugeht und wie erhellend, auch gewinnbringend das für mich ist, ich finde das wirklich toll. Also ich finde, da könnt ihr eurem geschätzten Lehrer da auch für diese, nein, das meine ich im Ernst, das ist toll. Ich glaube, das machen nicht allzu viele. Ich weiß nicht, ich wüsste das nicht. Müsste ich meine Frau, die ist Lehrerin, fragen, aber ich finde es beeindruckend. So, jetzt zur Sache, um es auch gleich zu sagen. Ich will mal meine Position in Gänze deutlich machen, um auch da nicht den falschen Eindruck zu erwecken. Ich finde es tragisch, um es mal zuzuspitzen, dass die Grünen momentan nichts anderes, und das ist jetzt gar nicht, da bin ich ganz anderer Ansicht als du, Pierre, ich bin da ganz sehr nah bei LD, ich finde das auch hochinteressant, dass hier so kontrovers diskutiert wird. Ich finde es tragisch, nahezu tragisch, dass die Grünen in dieser historischen Situation mit Annalena Baerbock ins Rennen gehen, um es deutlich zu sagen. Und das ist auch nicht chauvinistisch, das ist einfach nur dem Umstand geschuldet, dass ich befürchte, dass das, was ich eigentlich absolut befürworte, nämlich eine maximal starke, ich sage es sehr deutlich, maximal starke grüne Partei, deswegen nicht gewählt werden wird in der Stärke, die möglich ist, weil genau die berechtigt, und ich mache es sehr deutlich, diese Vorwürfe oder diese Kritikpunkte sind im Kern meinem Eindruck nach, und deswegen bedanke ich mich da, nicht, dass ich es nicht selber sonst gesagt hätte, aber LD hat das sehr klug, wie ich es zum Teil drüber gar nicht sagen könnte, auch zum Teil geltend gemacht. Warum? Ich warne davor, das fand ich sehr interessant, da bin ich nicht bei ihm. Ich warne vor der Übermoralisierung. Ihr habt alle in dem einen Punkt völlig recht. Ihr müsst sogar manchmal aufpassen, dass euer eigener Rigorismus, und das ist bei LD besonders deutlich gewesen, nicht zu stark die Messlatte an Annalena Baerbock anlegt. Der Umstand, dass das Auseinanderfallen einer Partei, die überhaupt eine Moral ins Rennen bringt, wie die Grünen das natürlich in hohem Maße machen, dass dann die Latte besonders stark ist, ist in der Natur der Sache begründet. Man muss aber bloß aufpassen, das habt ihr zum Teil auch zu Recht gesagt, andere Parteien haben ganz anderes, sage ich salopp, auf dem Kerbholz. Also, die moralischen Anwürfe, ihr habt es schon erwähnt, gegenüber einem Markus Söder oder selbst einem Armin Laschet übrigens, das sei mal deutlich gesagt, was der an Machtegoismus an den Tag gelegt hat, in welchem Maße er seine eigene Position zulasten seiner eigenen Partei, die mit ihm als Kanzlerkandidat weit schwächer abschneiden würde als mit einem Markus Söder, das ist auch schon beispielhaft. Also will damit sagen, ihr müsst aufpassen, finde ich, oder wir alle müssen aufpassen, uns nicht die maximal moralisch rigorosen Maßstäbe zu eigen zu machen und sie immer nur der Baerbock anzulegen. Aber es ist für mich ein ganz anderes Problem. Und das ist viel grundsätzlicher. Und das wirft die ganze Partei in ein ganz schlechtes Licht. Wenn eine Partei, und das müsst ihr euch bewusst machen, die seitens der Grünen nie in die Nähe nur des Kanzleramts geraten sind, die von unter 10% bis heute Kanzler für kanzleramtstauglich gehalten werden, denn es ist eine ganz große Ironie, es wollen über 20% grüne Politik, das ist im Kern richtig. Aber es haben 90%, weit über 90% sogar allergrößte Zweifel, dass diese grüne Partei, die bisher, ich sage nicht eine Nischenpartei gewesen ist, aber beileibe keine Volkspartei, weit entfernt in ihrer ganzen Struktur, in ihrer Ausrüstung, weit entfernt von CDU, CSU und SPD. Wenn diese Partei plötzlich sich anschickt, die Kanzlerin stellen zu wollen, wenn ihr dann ein solcher Fehler unterläuft wie die Tatsache, dass selbst die Kanzlerkandidatin ihre Einkommen nicht richtig angemeldet hat, dann ist das kein moralisches, primär nur moralisches Versagen, dann ist es ein absolutes Versagen in der Tauglichkeit auf die Härten, die auf eine solche Partei zukommen, nicht erst im Kanzlerwahlkampf, sondern noch viel mehr im Kanzleramt. Und das ist für mich das Kardinalproblem. Und man kann da auch, liebe so hochgeschätzte, wie war der Name? Ich muss jetzt gucken. Das war, glaube ich, in dem Fall Aha, ja. Nee, das war JS wieder. JS besonders scharf und pointiert, um es auch genauso scharf und pointiert zurückzuschlagen. So einfach, mit Verlaub, kann man es sich nicht machen, zu sagen, weil Armin Laschet und Olaf Scholz bewiesen haben, dass sie es nicht können. Das kannst du mir ja alles gleich darbieten. Deswegen gehen wir so weit, eine Novizin wie Frau Baerbock ins Kanzleramt zu stecken. Damit wirst du keinen Menschen überzeugen und auch leider nicht ernsthaft überzeugen können, weil natürlich Annalena Baerbock, und ich mache es mal sehr pointiert, ich schätze die, ich habe einen Kommentar im Freitag zu ihr geschrieben, könnt ihr nachlesen, das Gegenmodell, da habe ich ihr durchaus konzidiert, dass dieser Anspruch, es zu wagen, auch jetzt fast naheliegend ist, dass sie es versucht, auch gerade innerhalb der Grünen Partei, auch zu sagen, ich bin Frau, ich stehe damit auch für Emanzipation, ich bin das Gegenmodell, das ist mein Begriff, aber sie hat es ein Stück weit ja selber so pointiert. Es ist trotzdem eine ungeheure, fast schon Hybris. Und das finde ich eben das Paradoxe, wenn man nicht absolut sicher ist, dass auch die Anwürfe abgewehrt werden können, dass nicht sofort solch eine Pleite passiert, das übrigens auch mit der Grünen Partei, die ja nicht geschlossen hinter ihr steht, auch das merkt ihr jetzt gerade an der inhaltlichen Debatte, die wir erleben um die Frage der Ukraine. Der Streit innerhalb der Grünen, der mit Habeck jetzt aufgemacht worden ist, wofür steht die Partei? Soll sie Waffen liefern in die Ukraine? Soll sie eben letztlich eine andere? Da ist so vieles unausgemacht. Und vor dem Hintergrund, und das befürchte ich leider, wird in einem erheblichen Teil Annalena Baerbock nicht als der von euch berechtigt genannte Wunsch nach Erneuerung wahrgenommen, sondern als ein ungeheures Risiko. Und deswegen befürchte ich, dass sie eben gerade nicht das auch in der Bevölkerung einlöst, was ich glaube, doch erhebliche Teile, und das ist, glaube ich, der Kern der Auseinandersetzung, eben doch auch will. Sie will ein Teil weit Erneuerung, ja, aber sie will deswegen trotzdem noch keine Experimente. Und das ist die Paradoxie. Gerade eine grüne Partei muss eigentlich letztlich eine Kandidatin, einen Kandidaten meinetwegen auch aufbieten, der diesem Land eine Sicherheit in Regierungserfahrung bietet. Und das ist, ich fand das wunderbar, das muss man sich schon bewusst machen, was LD da sagte. Er hat so schön gesagt, es ist im Kern sogar integraler Bestandteil der Kanzlerin, regieren zu können. Und wenn man schon diese Hypothek hat, und Annalena Baerbock, man muss es mal deutlich sagen, hat bisher nichts mehr als eine reine Parteikarriere. Und obendrein, sage ich mal zugespitzt, das muss man sich auch historisch mal vergegenwärtigen, innerhalb einer grünen Partei, die sich seit 3 Jahren vor Besoffenheit und Trunkenheit, weil man so glücklich miteinander kann, sie und Herr Habeck in den Armen gelegen hat. Das hat nichts zu tun mit dem eigentlich entscheidenden, auch politisch entscheidenden Kampf um Macht. Und deswegen, um es nochmal deutlich, ich hätte es mir gewünscht, wenn die Grünen noch eine harte Generation Trittin gehabt hätten, die gestählt gewesen wären von harten politischen Auseinandersetzungen. Ein Joschka Fischer beispielsweise, der nie ums Kanzleramt konkurriert hat, war, bevor er einmal Spitzenkandidat der Grünen war, und da ging es nur darum, eine Partei zu werden, die 12-13% kriegt. Davor war er Minister in Hessen gewesen, er war Außenminister gewesen, er war Vizekanzler gewesen. Baerbock hat in dieser Hinsicht leider, ich bedauere das sehr, leider nichts zu bieten, außer dem großen Anspruch, man kann das alles ohne die Erfahrung machen. Und ich glaube, das wird ihr von einem erheblichen Teil der Bevölkerung nicht reichen. Es ist aber ein letzter Punkt, den muss ich noch bringen, der ist entscheidend. Weil der Punkt immer falsch, ja, ich bin wirklich am Ende, Pia. Dann habe ich ein bisschen überzogen. Ich
gebe, ja, du bist schon bei 6 Minuten, alles gut.
7 Minuten, aber jetzt kommt der vielleicht entscheidende Punkt, um es nochmal auch zu relativieren. Ihr habt häufiger gesagt, das wird nicht reichen, um die Gesamtbevölkerung hinter sich zu versammeln. Baerbock hat natürlich trotz alledem eine ganz entscheidende Chance. Das müssen wir uns bewusst machen. Es geht gar nicht, und das macht die Wahl so interessant, es geht nie um die Gesamtbevölkerung. Wenn es Baerbock alleine gelingt, den Wahlkampf so polarisiert zu halten, dass 25% eben genau eure Meinung vertreten und sagen, uns reicht die Erneuerung, wir wollen das Risiko eingehen und vielleicht weiter diese Welle, bei die ich auch gerade an einem Kipppunkt sehe, weiter aufrechterhalten wird, dass sie in einem Duell mit Laschet bleibt, dann kann es am Ende auch mit 25% reichen, eine andere Koalition anzuführen, die dann eben nicht möglicherweise grün-schwarz ist oder schwarz-grün, sondern eben vielleicht eine Ampelkonstellation, wo sie dann doch die Kanzlerin stellen kann. Also es kommt in dieser Wahl erstaunlicherweise eben gerade nicht auf die Gesamtbevölkerung, gar nicht. Es wird in der Hinsicht, was die Kanzlerschaft anbelangt, zunächst einmal Kanzlerin zu werden, wird es reichen, einen erheblichen Teil, also eine Teilgesellschaft zu erreichen. Das hat aber noch keinerlei Aussage, und das ist das eigentliche Drama, ob man anschließend wirklich dieses Land bei einem ökologischen Erneuerungskurs wirklich mitnehmen kann. Und da habe ich leider bei Frau Baerbock allergrößte Zweifel, dass sie diesen Eindruck in der Bevölkerung dann erzielt und damit auch stark genug sein wird, dieses Land zu führen.
So, es gibt 2 Repliken, JSEN.
Erstmal würde ich Ihnen bei vielen Punkten widersprechen. Bei einer Sache muss ich Ihnen aber zustimmen. Der Kommentar von mir war natürlich sehr überspitzt und es tut mir auch leid. Und es könnte mir auch als SPD-Mitglied eventuell nochmal auf die Füße fallen, dass ich gerade gesagt habe, dass Olaf Scholz nicht regieren kann. Es tut mir natürlich sehr leid.
Das muss es nicht. Das macht doch keine Karrieren kaputt. Das ist halb so wichtig.
Alles gut. Das hatte ich auch nicht vor. Ich würde aber trotzdem ganz gerne, Sie haben es jetzt gegen Ende schon fast selber beantwortet, aber Sie haben oft gesagt, dass Sie sehr bedauern, dass die Grünen in dieser historischen Situation Annalena Baerbock aufgestellt haben. Schwieriger Name. Wen hätten Sie sich denn als Alternative gewünscht oder sehen Sie da in der Grünen Partei aktuell überhaupt eine Alternative?
Ja, das will ich gerade ganz kurz vielleicht dann doch vielleicht noch beantworten.
Aber kurze Antwort, nein, Albrecht, kurz.
Das mache ich ganz kurz. Ich glaube, und deswegen, wir haben es ja oft diskutiert, übrigens hat Hans maßgeblich dazu beigetragen, Tino noch mehr, aber sie beide im Doppel, der Zweite im Rennen, und es waren ja nur zwei, darf man übrigens auch nie vergessen. Hochinteressant, dass die Grünen sich quasi eben wirklich im Hinterzimmer auf die Kandidatin verstecken, die übrigens am Schluss selber die Entscheidung getroffen hat, weil die Frage nämlich klar war, muss man sich übrigens immer bewusst machen, ist auch, kann man als großen feministischen Akt begreifen, dass Baerbock gesagt hat, ich mach's, ich will's, ich meine Werte sind gut. So, das ist übrigens auch eine enorme Hypothek, die sich damit aufgeheizt hat. Ich sage Folgendes, ich glaube, und Habeck hat es jetzt nochmal unter Beweis gestellt, Habeck hat zu sehr Schwächen gehabt, als dass man hätte klar sagen können, er ist zwingenderweise der bessere Kandidat. Das will ich gar nicht behaupten. Aber eines wird bei Baerbock, und das finde ich auch eine Frage, die ich gerne mal an euch in den Raum werfe, bei Baerbock sehr deutlich. Bei Baerbock ist das Problem, dass mit der Regierungserfahrung, und wir alle haben das vielleicht wohlmeint, ein Stück weit auch Anfang erstmal gemeint, diese Regierungsfrage, die Erfahrung, die Habeck in der Tat natürlich mehr mitgebracht hat, als Umweltminister in Schleswig-Holstein, als stellvertretender Ministerpräsident, der er war, also als Vize. Diese Frage spielt eine größere Rolle, als wir es uns gedacht haben. Aber die Schwächen von Habeck waren auch eklatant. Und eine letzte Frage, und die hat mich an euch gerichtet. Wir wissen von Frau Baerbock eigentlich fast nichts. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Wenn Frau Baerbock, nur mal als ein kleiner Hinweis auch noch, in einer Rede sagen kann, die soziale Marktwirtschaft wurde von der SPD in den 60er Jahren erfunden. Und ich meine, Neffen von 16 Jahren frage, sag mal, wer hat denn die soziale Marktwirtschaft erfunden? Und der mir sagen kann, das war Ludwig Erhard, der hat ein Buch geschrieben, das hieß Wohlstand für alle. Dann zeigt das, dass ich bei Frau Baerbock noch nicht mal weiß, was ihr geschichtlicher Hintergrund ist, was ihr Wissen um geschichtliche Zusammenhänge ist. Davon weiß man nicht. Sie wird in Kürze ein Buch auf den Tisch legen, aber all das fehlt bei der. Und das ist auch ein Problem. Die früheren Spitzenkandidaten, wie ich sie nannte, Fischer oder auch den Trittin, da hatte man ein echtes biografisches Wissen. Man wusste, was diese Person verkörpert. Das weiß man bei Frau Baerbock momentan auch leider viel weniger. Viel weniger übrigens als bei Habeck, weil der in seinem Lebenslauf und auch in seiner Philosophie mehr beglaubigen konnte. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, was bei Baerbock jetzt zunehmend nochmal sichtbar wird.
Übrigens, Albrecht, stimmt das auch nicht so ganz, denn die Theorie kommt ja von Müller-Armack, ne? Freiburger Schule, da kommt die soziale Marktwirtschaft.
Das weiß ich, ja klar.
Deshalb stimmt Ludwig Erhard auch nicht so richtig.
Jetzt kommt der, der ganz genau meinende Politiklehrer, da hat er auch völlig recht. Natürlich hat Erhard nur aufgesattelt. Aber übrigens, das ist aber auf der anderen Seite die ordnungspolitische oder der Neoliberalismus. Du schließt jetzt ja mehr an die ordnungspolitische Vorstellung des Neoliberalismus an, aber das überhaupt das Prinzip sozialer Marktwirtschaft populär gemacht zu haben, übrigens ohne dass es sonderlich sozial von Erhard immer gemeint wäre, das meine ich nur, wenn man es einfach der SPD zuschlägt in den 60er Jahren, wofür sich Baerbock ja auch entschuldigt hat, beziehungsweise gesagt hat, ihr sind zwei Sätze zusammengeschnurrt, dann zeugt das noch nicht von besonders viel Geschichtsbewusstsein. Und das ist bei einer Kanzlerkandidatin, das ist übrigens auch so interessant, ich will das Letzte, weil es mich auch an euch interessiert, die ist Jahrgang 80. Das ist an euch sehr nah dran. An uns Alten, und das ist ein Problem, die Alten sind leider im Lande sehr viel mehr. Wir, die Generation Hans oder auch die Generation Lucke, die ist eben weit größer. Und das irritiert dann doch, ich glaube, die Frage, was ist da an historischem Bewusstsein da, ist nicht so unerheblich. Und das werden wir in den nächsten Wochen ja noch erleben. Ich bin gespannt, wie sie sich jenseits der zahlreichen Floskel, die jetzt bisher auch kamen, wie lange sie sich da erklären wird. Bin ich gespannt.
Gut, Anne hatte noch einen Hinweis für uns.
Also, das war jetzt eine Menge an Informationen und ich habe gerade ein bisschen gebraucht, um zu rekonstruieren, was ich überhaupt sagen wollte. Aber ich habe zwei Anmerkungen, und zwar die erste Anmerkung. Sie meinten, dass sich Frau Baerbock das in der Position mit diesem Fauxpas nicht leisten kann. Da ist erstens mal meine Frage, kann sich die CDU, CSU eine Maskenaffäre leisten, die mehrere Politiker betrifft, in dem es um hunderte Millionen Euro geht, in dem Töchter mit eingebunden werden,
die einfach medial viel zu wenig diskutiert wird. Die zweite Anmerkung war Rückhalt in der Bevölkerung. Ich spreche da jetzt für mich, ich spreche da für viele aus meiner Familie und viele aus meinem Freundeskreis. Keiner der Kanzlerkandidaten hat von mir persönlich Rückhalt. Ich identifiziere mich nicht mit einem der Kanzlerkandidaten und deswegen finde ich, dass es generell schwierig ist zu sagen, dass ein Kanzler mehr oder weniger Rückhalt jetzt auch in der Bevölkerung hat.
Albrecht, willst du darauf reagieren? Also kurz.
Mache ich das ganz große Versprechen mit nur einem Satz. Und das ist der
das
große
du?
Unterschied. Das darf man, auch wenn, ich habe jetzt, Entschuldigung, ich habe die sehr klugen Beitrag der Vorredner, ich habe ihre Initialen nicht mehr, aber Sie wissen, dass ich sie meine.
EN.
EN, wunderbar, EN. Wenn Angela Merkel, und das ist so interessant, die Wahl 2013 mit nur einem Satz, denn das war ihr Bewerbungsschreiben, gewinnen konnte, der da lautete, Sie kennen mich, Sie kennen mich. Das war der Satz, mit dem sie eigentlich die Wahl für sich entschieden hat. Dann zeigt das, wie sehr eben auch Personalisierung Wahlen entscheiden kann und wie dramatisch es ist, dass wir in dem Augenblick, wo eben der Abgang der Kanzlerin passiert, dass diese Leerstelle existiert, dass wir viele dieser Kandidaten, genau wie Sie sagen, eben nicht kennen und dass der Zuspruch, die Identifikation als vertrauenswürdig eben darüber erstmal nicht läuft. Und nur das wollte ich, Sie haben der Einwand mit der, das muss ich mal sagen, das fand ich brillant, Sie haben völlig recht, die Maskenaffäre wiegt natürlich ungemein viel schwerer. Ich habe bloß das Problem, dass gerade bei einer grünen Partei, der man eben diese Erfahrung nicht zuspricht, dass dann umso schwerer es wiegt, wenn solche Anfängerfehler gemacht werden, weil das Rückschlüsse auf die Frage zulässt, wie werden die dann eigentlich mit der Macht umgehen, wenn sie selbst in der Bewerbung der Spitzenkandidatin, ja, also derer, die sich eigentlich genau sicher hätte machen müssen, wenn sie so einen Anfängerfehler sich leisten. Das ist die Irritation, die es bei mir auslöst. Also das wollte ich damit sagen. Und deswegen sind persönliche Autoritäts- und Glaubenswerte in so einer Situation des Vakuums zentral wichtig. War ein langer Satz, Pierre, ich weiß, aber es waren viele Nebensätze, wie das bei mir so ist.
Ja. EN möchte nochmal reagieren? Dann los.
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kontrovers. Das hat jetzt vielleicht auch weniger jetzt mit den Grünen zu tun, aber wir kennen die CDU, wir kennen, was sie tut. Und um ehrlich zu sein, hätte ich da lieber Frau Baerbock als die ich kann das Wort nicht sagen. Ich sag mal Dreck, der da teilweise aus den Löchern rausgeholt wird bei der CDU. Was jetzt nicht nur die Politik betrifft, sondern auch die Politik, die Generationspolitik, das ist mein Zwischenstatement dazu.
Darf man, glaube ich, auch nicht vom Tisch wischen, wie wichtig diese Bedeutung ist von ihr als vermeintliche Außenseiterin, die natürlich dann ganz andere Wirkung haben kann. Aha, kriegt gleich nochmal kurz das Wort. Ich würde grundsätzlich Folgendes vorschlagen, da die Zeit sehr weit vorangeschritten ist, würde ich vielleicht präferieren, Albrecht, wenn es für dich okay wäre, dass wir dich im September nochmal einladen und dann uns noch wenigstens die SPD und die AfD dann in den Blick werfen, weil ich sonst glaube, wir würden hier eine abendfüllende Veranstaltung draus machen, was ja nicht so negativ gemeint sein muss, aber ich glaube, wir wollen ja irgendwo in etwa in irgendwelchen Zeitraum bleiben. Aber ich würde erstmal das Wort erteilen und dann kann Hans nochmal kurz reagieren und dann kann sich Albrecht überlegen, ob er sich nochmal mit uns in den Ring traut. Aha, du darfst.
Also ich finde das, was Ehren gerade gesagt hat, wirklich wichtig. Und aus dem kleinen Schlagabtausch heraus wird jetzt auch deutlich, dass es sich um viel mehr als nur eine Kanzlerfrage handelt. Ich sehe ein bisschen einen aufkommenden Generationenkonflikt. Und ich weiß nicht, wie er sich letztendlich entscheiden wird. Es wird wahrscheinlich ziemlich stark von der Generation unserer Eltern abhängen. Bei den Älteren vermute ich eine eher geringere Zustimmung, was Annalena Baerbock angeht. Aber was ich gern noch ergänzen würde, ist das, was auch Johanna gesagt hat, was ich gern noch ergänzen würde, was auch JS gesagt hat. Und zwar, dass wir keine großen Alternativen haben und dass wir uns letztendlich auch stärker auf das Wahlprogramm fokussieren sollten, dass diese Personendebatten zwar auch letztendlich Wählerstimmen Wähler beeinflussen können und für mehr oder weniger Wählerstimmen sorgen, aber dass trotzdem das Programm im Fokus stehen sollte und
im Moment wirkt das, was die CDU und die anderen ja als eingesessenen Parteien, die Regierungsparteien machen, für mich eher scheinheilig. Also insbesondere was Klimapolitik angeht, das kommt alles auf einmal in diesem Jahr raus, auf einmal durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und da finde ich, ja, also das ist ein entscheidender Punkt, der die Wahl auch beeinflussen wird und auch meine persönliche Haltung beeinflusst. Eine Frage, die ich noch an Albert habe, und zwar möchte ich gerne wissen, ob Sie eine Möglichkeit sehen, wie sowohl Annalena Baerbock als auch oder Armin Laschet die Partei hinter sich bringen könnten und vereinheitlichen könnten. Sie kritisieren ja bei beiden gewissermaßen eine mangelnde Autorität und den mangelnden Rückhalt in der Partei, den wir auch sehen. Gibt es da Wege, wie man dem entgegenwirken könnte? Oder welchen Kandidaten trauen Sie das eher zu?
Ich würde trotzdem erstmal Hans das Wort erteilen für seine abschließende Position und dann kann Albrecht ja mit der Frage zusammen sein abschließendes, kurzes Fazit formulieren.
Ja, ich möchte für ein bisschen mehr Medienkompetenz werben. Die Person, über die wir hier reden, kennen wir alle eigentlich nur aus der medialen Vermittlung. Und jeder Journalist lernt, der Satz, Hund beißt Mann, ist keine Nachricht, Mann beißt Hund, ist eine Nachricht. So, was diese Darstellung über Baerbocks furchtbaren Fauxpas. Sie fordert Transparenz und Offenlegung von Einkommen selbst und tut es selbst nicht. Niemand, kein Politiker, keine Politikerin in einer solchen Position macht ihre eigene Einkommensteuererklärung. Was denkt ihr denn? Wenn hier jemand einen Fehler gemacht hat, dann war das vielleicht ihre persönliche Referentin, ihre Büroleiterin, ihr Steuerberater, wie auch immer. Das war nichts, was man Annalena Baerbock persönlich sozusagen moralisch vorwerfen kann. Vielleicht kann man sagen, Mensch, da hast du deinen Laden aber nicht ordentlich sensibilisiert vorher. Aber das ist nichts. Das taugt in keiner Weise zur Feststellung von Messen mit zweierlei Maßstab. Woran liegt es denn, als Randbemerkung, dass schnell hinterher auf einmal Cem Özdemir feststellt, oh, bei mir war ja auch. Und selbst Karl Lauterbach, oh, ich habe auch. Genau deswegen, weil die Menschen, die für die diese Einkommensteuererklärung machen, die haben gedacht, oh, Baerbock, ist was schiefgegangen, mal schnell gucken, ob wir das wenigstens haben. Das war nicht so, dass das auf einmal Herrn Lauterbach eingefallen ist, oh, ich muss doch auch noch, sondern das sind die Apparate, die dahinter stehen. Und verwechselt bitte nicht die Person an der Spitze mit dem Apparat, der dahinter steht. So viel zur Frage dieser moralischen Bewertung und disqualifiziert so einen Fehler, der furchtbar ist, vor allem in der medialen und politischen Auswirkung. Das wird gnadenlos ausgeschlachtet und benutzt. Verwechselt das nicht mit der realen Person. Ein zweites, mangelnde politische Erfahrung, mangelnde Regierungserfahrung. Der erste Bundeskanzler dieser Republik, der 14 Jahre, glaube ich, Kanzler war und davon ein paar Jahre gleichzeitig auch Bundesaußenminister gleichzeitig, hatte als Regierungserfahrung Oberbürgermeister von Köln. Das war Adenauers persönlicher Erfahrungshintergrund. So, Annalena Baerbock hat richtig kein Regierungsamt inne gehabt, aber sie hat eine erstaunliche Erfahrung und Karriere hingelegt den Begriff finde ich da wichtiger, im politischen Management. Sie ist sozusagen aus dem Nichts wurde sie zu ihrer eigenen Überraschung, glaube ich, immer noch Parteivorsitzende. Und dann hat sie, und sie hatte keinerlei Vorerfahrung für diesen Managementjob, und diesen Job hat sie so gut gemacht, und da weiß ich ein bisschen, weil ich diese Grüne Partei auch von innen her kenne, dass selbst bei ihren politischen Gegnern, von Seiten der Linken gesagt wurde, was sie hier an Organisations-, an Koordinations-, an Steuerungsfähigkeiten entwickelt hat, sozusagen als Nobody ist erstaunlich. Das ist im Fußball, würde man sagen, dass ein Talent aus der A-Jugend auf einmal innerhalb von 2 Jahren oder 3 Jahren in die Nationalmannschaft, wenigstens in den Kader berufen wird. Das ist eine politische, ist eine Form von politischer Führungserfahrung und Qualität, die für mich nicht viel geringer, gewichtet ist oder wiegt, als sagen wir, sie sei irgendwo Landesministerin gewesen. So, und der allerletzte Punkt dazu, von daher finde ich es relativ spannend und für mich komplett offen, wie es sich in den nächsten 4-5 Monaten entwickelt, ob Annalena Baerbock sozusagen den Weg des Schulz geht, sozusagen die Scheinriesin Frau Turtur, die bei immer größerer Annäherung immer kleiner wird, oder ob es so ist, dass sie auch, das ist für sie ja auch alles Neuland, was sie da jetzt machen muss, mit dieser politischen Konkurrenz, mit den Medien, ob sie zeigt, dass sie nicht nur in der Lage ist, politische Floskeln zu verbreiten, sondern in der handfesten Auseinandersetzung dann auch nachvollziehbare Positionen zu beziehen oder nicht. Da halte ich beides noch für möglich. Und da hielt ich es für fatal, wenn man aus so einer und dann auch nach oberflächlichen Tagesanalyse sagen würde, der Zug ist eigentlich abgefahren. Der allerletzte Punkt, wenn man fragen würde, wer wäre bei den Grünen die Person, die am ehesten kanzlerfähig wäre? Das ist derjenige, der es 2013 probiert hat, der gescheitert ist, aus Gründen, die er teilweise selbst zu verantworten hatte, der übrigens damals auch, Anfang 2013, als die Grünen bei über 20% in den Umfragen lagen, als Kanzlerkandidat genannt worden war. Das war und ist Jürgen Trittin. Das ist nach wie vor, finde ich, die größte politische Potenz, die die Grünen aktuell haben. Aber der steht im Moment ja nicht zur Wahl.
So, Albrecht, ich würde dir das Wort erteilen. Die Frage von Aha war ja noch offen und dann vielleicht schaffst du es in knappen Worten zu einem abschließenden Fazit aus deiner Sicht zu kommen, jedenfalls was die Baerbock-Diskussion betrifft. Du musst dich dafür nur wieder vorab entmuten, weil sonst hören wir dich nicht. Das ist immer schade, weil sonst sind die Aussagen kürzer, aber der Inhalt vielleicht nicht so klar.
Nein, alles wunderbar. Ich will das gerne tun. Ich sag dazu nochmal was gleich am Schluss zur Runde, auch zu deiner wunderbaren Fortsetzungsankündigung. Aber jetzt zum Schluss. Hans, einmal muss ich dir doch eben leider, das muss dann der Auftakt sein, weil du so eine Steilvorlage geboten hast, mit Verlaub. Das weißt du alles viel besser als ich. Konrad Adenauer war im Jahre 1949, und das ist leider dann doch ein gewisses Argument, wahrscheinlich genauso alt lustigerweise wie die eigentlichen Heroen des linken Lagers, nämlich Bernie Sanders in den USA, der großer Held der Jugend war, über 50 Jahre politisch im Geschäft. Adenauer war im Jahre 49 bekanntlich 73 Jahre. Hatte, um ihm ein bisschen Gerechtigkeit dann doch widerfahren zu lassen, er hatte nicht nur die Rolle des OB-Bürgermeisters, sondern er war von 1921 bis 1933 Staatsrat in Preußen. Er war ein Mann, der für das Amt des Regierungschefs, also des Reichs, Reichspräsidenten, als Gegenkandidat zu Hindenburg, das muss ich dir alles nicht sagen, aber ich sage es deshalb, er war danach von 1939 bis 1945 bekanntlich oder über Jahre als Feind der Nazis, der er so populär war, dass sie ihn nicht gleich ins KZ gesteckt haben. Er war in Maria Laach bekanntlich, um unterzutauchen. Ein Mann mit einer Lebenserfahrung, um es mal dann deutlich an dieser Stelle doch zu sagen, die all das, was du jetzt als Nobilitierung von Frau Baerbock ins Rennen gebracht hast, natürlich ein Leben hinter sich hatte, das eine Dimension von Politik bedeutete, ein Political Animal, das dann mit Verlaub, die dann doch von dir als so schön auch als Aufstieg von der A-Jugend in die Bundesliga genannte Frau Baerbock also bei weitem in den Schatten stellt. Das ist leider ein Stück weit das Problem. Das ist die Diskrepanz, die übrigens auch diese Kandidatur von jeder Kandidatur, die wir in der Geschichte der Bundesrepublik zur Kanzlerkandidatin oder Kanzler hatten, völlig unterscheidet. Das muss man leider sagen. Und deswegen ist Adenauer natürlich das denkbar unglücklichste Beispiel. Aber
es ging lediglich um die Frage der Regierungserfahrung.
Naja,
Und der preußische Staatsrat, du weißt selbst, das wollen wir jetzt nicht vertiefen, welche Bedeutung oder Nichtbedeutung das hatte. Aber egal.
Aber das ist Regierung, man muss doch Regierungserfahrung nicht, das hat doch keiner so begriffen, so eng gefasst, dass es nun gerade die Notwendigkeit wäre, als Regent eines Landes vorstehen. Und das weißt du ja auch selber, deswegen ist das, was auch Lebenserfahrung bedeutet. Und damit der Umgang mit Politik als Schicksal im wahrsten Sinne, ist eben bisher in der Figur Baerbock reduziert auf die Tatsache, dass sie, ich will das gar nicht, ihr könnt es euch selbst anlesen, durch Umstände, die auch ein Stück weit glücklicher Natur waren, in ein Vakuum jeweils stoßen, eine erstaunliche Karriere innerhalb der Grünen Partei gemacht hat. Harte politische Auseinandersetzung, da hast du ja völlig richtig zu und recht gesagt, dass eben Trittin von einem ganz anderen Holz wäre. Leider muss man aber eben sagen, Trittin war nie der Sympathieträger und das macht ihn eben nicht zu dem, das hat er ja auch selber so gesehen, würde er einem immer eingestehen, er hat ihn nie zu dieser Figur machen können, die eine Baerbock mit ihren Sympathiewerten hat. Jetzt kommt aber zu der letzten Frage, weil ich das gefragt wurde. Und das ist sehr interessant, was Aham fragte. Was sind die Möglichkeiten überhaupt beider Figuren, Laschet wie Baerbock, und wir haben ja nur über zwei gesprochen, was sind die Möglichkeiten überhaupt, ihre Parteien hinter sich zu versammeln? Und das ist ganz ironisch. Die sind völlig diametral unterschiedlich, weil die Lagen völlig andere sind. Baerbock wird noch in kürzester Zeit ein Riesenproblem haben ihrer Partei, die sie schon in Kürze in ein Parteiprogramm bringen muss, auf einen Parteiprogrammtag sie geschlossen hinter sich zu bringen. Und wenn es zum Beispiel aus Debatten, wir werden die Debatten noch erleben, sind, die da lauten, kann ein Programm der Grünen Partei den Titel haben, Deutschland, alles ist drin. Und von diversen Leuten der Antrag gestellt hat, wir können doch nicht einem Grünen Parteiprogramm die Überschrift Deutschland geben. Dann wird das natürlich skandalisiert, auch wenn Hans zu Recht natürlich sagt, mit seiner Medienkompetenz, die meine bei weitem überragt, weil er noch weit mehr Erfahrung hat, aber es ist ja gerade die Erfahrung aus den Medien, Hans wird mir zustimmen, die da lautet, genauso ein Ding wird natürlich hochgezogen, auch wenn es vielleicht nur 100 Grünen-Mitglieder sind oder Delegierte, die den Antrag stellen. Aber die Grünen werden sich noch in mancherlei Hinsicht, ich nenne nur den Namen Palmer, ich nenne die Debatte um Robert Habeck, die Grünen werden sich noch in vielen Gefechten den Eindruck der Nichtgeschlossenheit ergeben. Obwohl, und das ist so ironisch, obwohl Baerbock meinem Eindruck nach im Grunde viel, viel mehr Anerkennung, und das wird sie durchgängig behalten, innerhalb der Grünen Partei als Kandidatin genießt. Sie ist da ja in dem Punkt unangefochten, aber es sind die Fliehkräfte innerhalb der Grünen Partei, die ihr Probleme bereiten. Bei Laschet liegt die Lage völlig anders. Bei Laschet ist es so, dass er so schwach ist, und das ist eine ganz historisch neuartige Sache, er ist so schwach, dass er, wenn wir jetzt an die kommende Wahl am 6. Juni denken, gar nicht mehr als der eigentliche Spitzenkandidat der Partei in Erscheinung tritt. Er tritt als Mannschaftskapitän, Kapitän übrigens nur noch in Anführungszeichen an, der längst einen Friedrich Merz ja zu der dominierenden Figur macht, die im Osten, nämlich jetzt bei der Wahl in Sachsen-Anhalt am 6. Juni, als die eigentliche dominierende Figur auftritt. Merz, das ist übrigens leider für euch schon auch eine ziemliche Hypothek, wird mit Sicherheit, wenn denn die CDU an die Regierung kommt, ein gewaltiges Ministerium kriegen. Das wird wahrscheinlich der Superminister der kommenden Regierung. Das wird übrigens die grüne Innovationsfähigkeit in einer schwarz-grünen Koalition ziemlich in Grenzen sein. Ich will sagen, Laschet muss sich schon andere Kandidaten so an sich heranziehen, weil er selber sich für zu schwach hält. Er ist ein Mann, der auf andere Leute, ich habe das in meinem nächsten Heft, könnt ihr euch gerne angucken, nächster Kommentar, da ist die Trias, die ich aufmache, der Osten tickt anders und die drei, die ich da nenne, sind Merz, Maaßen, Höcke. Weil die Konstellation erstaunlicherweise ist, dass die CDU sogar mit Herrn Maaßen im Osten antritt. Also das zeigt die ganzen Fliehkräfte in der CDU und das zeigt natürlich auch, wie wenig Autorität Herr Laschet in der eigenen Partei genießt. Und ich sehe auch nicht, dass sich das fundamental ändert. Im Gegenteil, ich nehme an, dass auch in einer Regierung Laschet diese Fliehkräfte weiter existieren würden. Das wird auch gerade mit Blick auf den Osten dramatisch. Die einzige Figur, und da bin ich, Pierre, jetzt bin ich am Schluss. Ich nehme den Auftrag, ja, ich weiß, danke, ich bin auch wirklich am Schluss. Ich musste ja die klugen Fragen beantworten, da habe ich eine gute Ausrede. So, aber ich bin sofort bereit, weil mir das so viel Spaß gemacht hat und ich fand das so auch für mich gewinnbringend, das sei nochmal gesagt, mein großer Dank an alle DiskutierendeInnen, kann man ja so nicht sagen, DiskutantInnen, so, an alle, das war grandios, ich bin sofort bereit, wenn ich vollkommen falsch liege und ihr Interesse haben solltet, ob nach der Wahl, werde gerne die Position beziehen, denn ein letzter will ich sagen, die Ironie, wir haben über Scholz gar nicht gesprochen, aber nur einen Satz will ich nämlich sagen, die einzige Partei, aber gerade weil sie so ungeheuer schwach ist und weil sie vielleicht allenfalls Außenseiterchancen hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Olaf Scholz vielleicht sogar, weil er der einzige, sagt, muss man wirklich sagen, der einzige gestandene Bundespolitiker bei allem Scheitern, liebe Aha, war es ja, glaube ich. Nee, das war nicht in dem Falle Aha, es war JS, nee, es war, oder war es Aha, 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 ja. Nee, JS, es war JS, genau. Zur Schande ihrer Partei. Muss man ja sagen, es ist in der Tat so, dass Olaf Scholz, weil die SPD so schwach ist, der Einzige ist, der die Partei aus Angst so hinter sich vereint hat, dass er am allerwenigsten Probleme hat, dass die Partei ihm wahrscheinlich vielleicht am wenigsten Ärger macht. Obwohl man weiß es, auch bei der Partei allerdings auch nicht, muss man dazu sagen. Insofern, drei schwache Kandidaten. Und ich würde mich freuen sogar, Pierre, wenn du wieder Lust hättest. Ich höre dann wieder auch gerne andächtig zu, aber kann nicht versprechen, dass ich nicht trotzdem dann bei so vielen klugen Fragen dann geneigt bin, dann wieder mal länger zu sprechen. Aber ich komme gerne wieder.
Wir laden dich ja, wenn dann, als Experten ein. Das wäre die Chance. Wir haben heute eigentlich uns vorgenommen, die großen drei uns anzuschauen. Wir haben nur zwei geschafft. Wir haben über alle in der Baerbock alleine jetzt eine Stunde geredet. Insofern ist das vielleicht auch okay. Ja, alles gut. Dann ist es vielleicht auch okay zu sagen, wir gehen eine zweite Runde und die wäre dann im September. Und wenn du wieder dabei wärst, hätten wir, glaube ich, wieder eine ganz kompetente Runde und könnten dann reflektieren von dem, was wir gesagt haben, was dazu getroffen ist und was nicht. Herzlichen Dank an dich, Albrecht, dass du heute unser Gast warst, dass du dir Zeit genommen hast und auch für das Angebot, wieder dabei zu sein. Großen Dank an dich.
Es war mir eine Freude. Es war mir eine Freude. Gerne wieder. Danke.
Ja. Dankeschön auch für die ausführliche Beantwortung meiner Fragen. Das hat mich sehr gefreut. Ja, ein schöner Anblick. Dankeschön.
Ja, danke. Ich danke für die tollen Fragen. Ich meine das wirklich ganz im Ernst. Ich fand das großartig. Hat mir viel Spaß gemacht. Auch deswegen danke an Pierre nochmal und an die tolle Runde. War toll. Komme gern wieder.
Entschuldigen Sie, darf ich noch eine vielleicht eher persönliche Frage stellen, weil Sie ja am Anfang Ihr Bücherregal propagiert hatten. Was ist denn Ihr, ja, in Anführungszeichen, Lieblingsbuch?
Ach ja, Lieblingsbücher hat man etliche. Aber ich, dann sage ich jetzt mal, das habe ich aber lange schon gar nicht mehr in die Hand genommen, das Buch, was mich politisiert hat, und das vielleicht auch nochmal zur Erklärung, ich habe es damals bei einem schönen Gespräch, das hatte ich bei Tilo führen dürfen, gesagt, das ist ganz witzig, weil es dann vielleicht auch darauf verweist, dass wir politisch gar nicht weit auseinander sind. Und das Letzte, deswegen war das ein ganz spannender Begriff, der Generationenkonflikt. Wir haben oft mit Hans darüber diskutiert, wäre das Letzte, was ich mir als Auseinandersetzung wünsche, ich befürchte ihn leider, da hat EN sagte das, glaube ich, zu Recht gesagt, das könnte einen Konflikt geben. Ich befürchte, dass es ihn gibt in der Tat bei dieser Wahl, aber die Brücke, die ich schlagen möchte, das erste Buch, oder das Buch, was mich nicht erste, aber das, was mich ein Stück weit politisiert hat, war ein Buch von Holmer von Ditfurth. Und das lautete, so lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen. Das war in den 80er Jahren ein wichtiges ökologisches Buch, was eben die ökologische Krise eigentlich nicht weniger scharf damals schon in den Mittelpunkt stellte. Und das hat mich auch sehr politisiert. Das heißt also, die Problemanalyse, die teile ich, glaube ich, mit vielen von euch. Und deswegen ist der Kern meines Bedauerns ja auch, dass wir vielleicht mit den Anliegen nicht stark genug werden bei dieser Wahl. Und deswegen, das war so ein Buch. Aber sonst müssen wir länger drüber reden. Leider gibt es viel zu viele Bücher, die ich nie mehr lesen werde. Das muss ich leider sagen. Deswegen stehen die da nur. Und ich ja, aber.
Okay, Albrecht, herzlichen Dank.
Das
nochmal
Problem kennt
ihr auch schon. Das kennt ihr alle auch schon, eben.
Gut, auch herzlichen Dank für diesen Exkurs nochmal und wir kommen aufeinander zurück und dann hören wir uns im September wieder und gucken den Rest an. Also herzlichen Dank, Albrecht, danke, dass du heute unser Gast warst. Und ja, damit sind wir am Ende angekommen von unserer heutigen Ausgabe. Sie ist länger geworden als erwartet, ist aber vielleicht auch ganz sinnvoll gewesen, weil die Diskussionen dann doch den Raum gebraucht haben, den sie gebraucht haben. An der Stelle geht unser Dank natürlich auch wieder raus an Hans. Danke, Hans, dass du heute bei uns dabei warst. Wieder wie immer und fleißig deine Position dargestellt hast. Und wenn man noch weiß, dass du vorher sogar noch einen Termin hattest und nur schnell nach Hause für uns gefahren bist, ist der Dank umso größer.
Immer gern.
Ja, und damit danken wir auch recht herzlich für das breite Feedback zur letzten Ausgabe, zur Rassismus-Ausgabe. Da gibt es auch noch ein paar Sachen zu verkünden, aber die werden wir verkünden, wenn sie offiziell sind. Und auch danke für die vielen, vielen Feedback-Mails. Letztes Mal waren es 133. Auch nicht schlecht. Ich will nochmal an die Sommerreihe erinnern, die heute mehrfach angedeutet worden ist. Also im Sommer erwarten euch quasi in jeder Woche der Sommerferien in Brandenburg immer montags eine Folge, bei der wir Corona uns aus einem bestimmten Schwerpunkt anschauen. Corona und Jugend, Corona und Schule, Corona und Medien und. Auch mit ganz etablierten Gästen. Unter anderem wird Stefan Niggemeier bei uns zu Gast sein und über Medien sprechen. Max Jakob Ost über Sport. Also durchaus renommierte Personen in dieser Reihe. Wir hören uns regulär wieder im September dann mit der nächsten Hauptausgabe unserer Runde. Und es sei zum Schluss nochmal daran erinnert, Unterstützung gerne. Denkt daran, andere haben es nötiger als wir. Informationen, wie man uns unterstützen kann, findet man trotzdem in den Shownotes. Und denkt daran, bitte verwendet kein Spotify. Spotify ist böse, böse, böse. Und abgesehen davon hat man über andere Podcast-Apps viel mehr Möglichkeiten. Unter anderem kann man heute switchen zu anderen Kapitelmarken und kann da Sachen wahrnehmen, höhere Sprechgeschwindigkeit und so eine Sachen. Ob das heute bei uns so sinnvoll ist, weiß ich nicht, aber man könnte es zumindest machen. Und ich schließe heute mit einem sehr, ja, persönlichen Outro, muss man deutlich sagen, nach 10 Ausgaben. Aus einem ganz einfachen Grund, weil nämlich 5 aus unserer Reihe
ja, diesen Podcast nicht verlassen. Das haben sie jedenfalls nicht vor. Aber für sie, ja, dann doch irgendwie das Schulleben in irgendeiner Form endet. Und das ist schon besonders, weil dieser Podcast war ein Schulpodcast oder ist ein Schulpodcast. Er wird ab September dann wahrscheinlich ein bisschen umbenannt werden müssen. Aber trotzdem ist es Zeit, Dank zu sagen. Danke zu sagen natürlich für diejenigen, die hier immer noch fleißig dabei sind. In unserer heutigen Runde wird das dann auch hoffentlich weiterhin LZ und JS sein, für die ich auch sehr dankbar bin, dass sie weiter dabei bleiben. Aber es gibt eine Reihe von 5 in der Zahl insgesamt, die eben eigentlich aufhören könnten, wenn sie wollten. Das machen sie.
Ganz kurz, Herr Kabisch. Sie werden uns nicht los.
Ja, ist mir alles bewusst. Ich will es nur mal gesagt haben an der Stelle, weil sonst gibt es gleich böse Mails, wenn ich sage, sie hören auf. Nein, sie hören nicht auf. Trotzdem ist es halt Danke zu sagen, weil dieses Projekt, was da mal gestartet worden ist, hat natürlich Flügel bekommen und ist vielleicht in Größen gekommen, die wir nicht erwartet haben. Und trotzdem gilt es dafür, sich mal zu bedanken, weil hier steckt viel Zeit hinter, viel Vorbereitungszeit, viel Zeit hier gemeinsam. Und wir reden noch gar nicht über die Zeit, die unsere Sommerreihe uns kostet, mit den vielen Aufnahmen, die wir da irgendwo haben. Und das ist ja quasi unsere Freizeitbeschäftigung. Und das so mit dem Einsatz, mit der Bereitschaft, und ihr habt es von Albrecht heute auch gehört, sowas so zu hören, ist nicht normal. Insofern sage ich Danke in einem sehr speziellen Outro. Ich habe verschiedene Clips von den 5 Personen zusammengeschnitten und mit einem E-Mail, mit E-Mails verbunden, die da mir zugeschickt worden sind. Und das ist quasi mein persönliches Dankeschön für die 10 Ausgaben. Und wir hören uns regulär damit wieder im September. Aber bitte hört in unsere Sommerreihe rein. Wir versuchen Corona da ganz verschieden zu betrachten. Und sonst heißt es allerspätestens, dass wir uns im September wieder hören. Aber ich glaube, erste Sommerferien, Montag, die erste Folge zur Jugend, da muss man reinhören. Und sonst bis dahin, bleibt politisch und bis bald.
Sie hörten den Politikgeflüster-Podcast, ein Podcast des Ernst-Haeckel-Gymnasiums. Über jegliche Form von Feedback freuen wir uns immer an podcast@ehg-werder.de. In diesem Podcast diskutieren Schülerinnen und Schüler der Oberstufe über Themen, die sie interessieren. Politik kann so erlebbar und spürbar gemacht werden. Flüstern Sie mit, hören Sie mit, schalten Sie ein, werden Sie auch zum Flüsterer.
Ja, nach 10 Ausgaben Politikgeflüster-Podcast ist es Zeit, Danke zu sagen, denn 5 aus unserer Reihe haben das Abitur erfolgreich abgelegt. Und damit verlassen sie zwar nicht diesen Podcast automatisch, denn sie wollen dabei bleiben, aber trotzdem ist es doch irgendwie Zeit, Danke zu sagen. Danke zu sagen für die vielen, vielen Stunden, die sie aufgewendet haben für dieses Projekt. Danke zu sagen für die Argumente, danke zu sagen für den Streit, danke zu sagen für jegliche Form von Feedback. Und ich habe überlegt, als kleines Dankeschön, jede Person so 2, 3 Sätze aus E-Mails vorzulesen, aus dem Feedback von E-Mails, und das gleichzeitig zu verbinden mit so 2, 3 ausgewählten Zitaten. Nicht immer sind die Zitate repräsentativ, nicht immer sind sie die perfekte Wahl, aber sie sollen dabei helfen, diese Person mit dem Text und mit dem Feedback sinnvoll zu verbinden, sodass aus diesen Stimmen immer mehr Bilder werden und aus den Bildern immer mehr Menschen. Und wir beginnen mit wem denn sonst, wenn nicht mit LD.
Ja, ich finde es schade, dass diese ganze Debatte um den Grünen Donnerstag quasi die mediale Präsenz bezüglich der Maskenaffäre so überschattet. Also das ist eine längst überfällige Diskussion, also die Diskussion um die Einführung eines einheitlichen Lobbyregisters. Und ich finde es schade, dass diese Forderung nach mehr Transparenz einfach schlichtweg durch dieses gesamte Corona-Thema überrollt wird.
Ja, für unseren lieben LD habe ich eine sehr spezielle E-Mail, nämlich, lieber LD, du bist und warst in Diskussionen immer der Erste. Sehr schnell habe ich deine Stimme kennengelernt und habe erkannt, wie viele Fremdwörter ich denn kenne und wie viele Fremdwörter ich nicht kenne. Ziemlich schnell wurdest du zum Liebling all meiner Diskussionen. Vielleicht lag es daran, dass du Widerspruch gehalten hast, vielleicht lag es daran, dass du gute Argumente gehabt hast, aber vielleicht lag es auch einfach daran, dass du der Schnellste warst. Danke für deine Diskussion und danke für die Teilnahme im Podcast. Und wir schließen LD ab mit einem Ausschnitt aus dem meistdiskutiertesten Streitgespräch in unserem Podcast. Jedenfalls gab es dazu die meisten E-Mails, nämlich zwischen JS und zwischen LD zum Thema Kapitalismus.
Aber inwiefern ist denn die Leistungsgerechtigkeit beispielsweise hier in Deutschland nicht gegeben, deiner Meinung nach? Also wir gehen ja alle, beziehungsweise Chancengerechtigkeit, wir gehen ja alle zur Schule, wir sind alle am Lernen. Jeder ist individuell für seinen Erfolg verantwortlich, ja. Jetzt könntest du mit den sozialen Disparitäten, mit der Bildungsungleichheit innerhalb Deutschlands argumentieren. Aber das ist ja bedingt durch die Sozialpolitik Deutschlands und nicht durch die objektive Einstellung bzw. die objektive Funktionalität des Kapitalismus.
Nun kommen wir zu einer etwas ruhigeren Vertreterin unserer Reihe, nämlich zu LH.
Ja, hallo, ich bin LH und ich würde erstmal soweit zustimmen. Es gibt zurzeit auch noch weitere viele wichtige Themen, die nicht besprochen werden, unter anderem die Umweltpolitik, wie da weiter fortgegangen werden soll oder auch die Situation in China, wie da jetzt umgegangen wird mit den Uiguren. Das ploppt alles ab und zu wieder auf, aber es sollte doch noch mehr thematisiert werden, alles das Gesamte, anstatt nur, ja, die ganze Thematik rund um Covid.
Und für LH habe ich eine ganz liebe E-Mail, nämlich: Liebe LH, man hört dich leider so selten im Podcast, was ich absolut schade finde. Denn wenn du dabei bist, dann überzeugst du mich nicht nur durch deine sehr angenehme Stimme, sondern immer durch einen besonderen Blick auf die Thematiken. Du bist der, der Themen aufgreift, die kein anderer aufgreift. Du bist oft derjenige, der einen besonderen Blickwinkel hinzufügt. Und du bist oft derjenige, der Diskussion vorantreibt. Also sei öfter dabei. Ich freue mich auf jedes Mal, wenn ich deine angenehme Stimme hören darf.
Wie jetzt schon angedeutet wurde, werden wir uns nochmal mit dem ja doch sehr präsenten Thema in diesem Jahr Corona beschäftigen. Alles begann ja in Deutschland am 28. Januar 2020, als hier in diesem Land zum ersten Mal eine Infektion mit dem Coronavirus aufgetreten ist und dieses dann bekannt gegeben wurde.
Und wir setzen fort mit LP, auf die wir jetzt ein genaueres Ohr oder Blick werfen wollen.
Ja, ich bin LP und anschließend zu den ganzen mit dem Freundentreffen, was ich natürlich auch sofort machen würde, wäre, ich würde mir ein Last-Minute-Ticket nach Dubai buchen und am Strand ein bisschen entspannen nach der ganzen Abi-Zeit.
Uiuiui, das war ein Mega-Fail, wie es in einer Mail bezeichnet worden ist. Wenn man schon über Klimawandel spricht, dann auch noch. Ja, ein sofort nach Dubai fliegen zu dürfen. Trotzdem hat LP viele nette Mails bekommen und ganz viele, die Fans von ihr sind. Aus einer möchte ich mal kurz Auszüge vorlesen. Lieber LP, darf ich sagen, dass ich ein großer Fan von dir bin. Das liegt nicht nur an deiner netten, einfühlsamen Art, die man immer mitbekommt, sondern es liegt vor allen Dingen daran, dass du es immer wieder schaffst, wunderbar an anderen anzuknüpfen. Ich höre vor allen Dingen gerne, wie du mit anderen Argumenten umgehst und versuchst, eigene Argumente zu formulieren. Da bist du wirklich klasse. Mach so weiter und ich hoffe, dich bald wiederzuhören in den Podcast.
Sehr gerne, ich habe sie tatsächlich nicht gehört.
Ja, siehst du, ich habe vermutet.
Also mir begegnet das im Alltag auch ziemlich oft und ich bin immer wieder erschrocken darüber, wie Menschen sich doch noch von anderen differenzieren aufgrund ihrer Hautfarbe oder so und immer noch sehen, dass es jemand anderes, also dass es, als wenn das komplett fremde Menschen sind, dabei sind für mich alle Menschen gleich und ich finde, das merkt man eigentlich alltäglich in der Bahn, wie zum Beispiel Anne gesagt hat, oder auch teilweise in der eigenen Familie. Und das finde ich ganz, ganz schrecklich.
Und wir setzen fort mit der wunderbaren EN.
Nun ist es ja so, dass in Deutschland gerade ein beachtlicher Teil der Bevölkerung, sage ich mal, bei jedem Beschluss mit den Augen rollt und es entweder hinnimmt, aber der Unmut wächst schon. Denken Sie denn, dass das Konzept, das Sie vorschlagen, großflächig auf Anklang stoßen wird?
Ja, diesen Clip von EN habe ich nicht ganz ohne Zufall ausgewählt, denn in ganz vielen Mails wurde genau das an ihr so besonders gelobt, ihre Fähigkeiten, Fragen zu stellen und zuzuhören. So schrieb unter anderem eine Hörerin: Liebe EN, ja, ich bin ein großer Fan von dir. Nicht mal unbedingt, weil du so viel und so gut argumentieren kannst. Ich finde, da könntest du durchaus noch mehr leisten. Nein, ich finde, du stellst klasse Fragen, du hörst genau zu und triffst immer das Problem wunderbar auf den Kopf. Damit bist du ein toller Teil dieser Community und ein toller Teil jeder Debatte. Ich bin dankbar, dass du dabei bist und freue mich auf jede Folge, in der ich deine liebliche Stimme hören kann. Besonders die liebliche Stimme war mir wichtig.
Ich bin in der Frage, die wirklich sehr, sehr provokant ist, sehr, sehr zwiegespalten. Ich kann nämlich beide Seiten so ein bisschen verstehen. Ich bin absolut bei Aha, dass eine Beobachtung wahrscheinlich...
Ja, und zum Schluss fehlt noch eine in unserer Reihe, nämlich die liebe Aha.
Also ich halte die Option durchaus sinnvoll. Allerdings nur, wenn man die Regeln bzw. die Einhaltung der Regeln auch flächendeckend kontrolliert. Und ich bin ein wenig skeptisch, was die Einteilung in die Zonen betrifft. Ja, man kann zwar Pendler mehrmals die Woche testen, aber gerade das Übertreten zu Familienmitgliedern als Beispiel, also das Trennen zwischen wirklich nötigen Grenzübertritten und privaten Grenzübertritten halte ich für schwierig. Deswegen denke ich, dass man da einschneidende Regeln und auch Kontrollen der Regeln einführen müsste.
Ja, und auch für AHA habe ich eine E-Mail mitgebracht, die mir ans Herz gegangen ist. Denn hier schreibt ein Hörer: Liebe AHA, ich muss schon zugeben, ich bin ein echter Fan von dir und deiner Stimme geworden. Das liegt ganz stark daran, weil du immer ein interessantes Sprachverhalten hast. Oft beginnst du deine Aussagen mit: Na ja, das kann eine interessante Frage sein, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Und dann kommt das Argument. Mit dem Argument schaffst du es immer wieder, alle anderen vom Hocker zu hauen. Schaffst immer wieder, deine Position durchzusetzen. Das finde ich unglaublich bewundernswert. Dafür bist du mein großes Vorbild.
Also ich finde, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, wie ich das häufig sage. Aber es ist tatsächlich, weil es öffentlich geworden ist und dadurch natürlich sehr, sehr viel Aufsehen erregt hat. Ich finde, wenn man sich allerdings manche Aussagen von gewissen...
Ja, das Schlusswort hat der, der immer das Schlusswort hat. Auch von meiner Seite aus herzlichen Dank an euch fünf für die Teilnahme an diesem Podcast, auch für die Bereitschaft, weiter dabei zu sein. Unsere Tür steht immer offen und wir freuen uns, das hat das Feedback, glaube ich, auch gezeigt, wenn ihr weiter Teil dieses Teams bleibt. Danke für all den Einsatz, den ihr in dieser Zeit gezeigt habt und danke, dass ihr dazu beigetragen habt, dass dieses kleine Projekt zu einem riesen Ding wurde und hoffentlich noch lange, lange mit ähnlichem Erfolg weitergetragen wird. Und sonst gilt immer nur, tragt all das, was wir hier gemacht haben und geschafft haben, gemeinsam im Herzen, in all den Momenten, in denen ihr vielleicht auch mal einsam seid.